Ja, wann sind wir drin?
Achso, wir sind schon drin.
Ja,
wir haben ja noch nicht aufgenommen.
Wir richten noch ein bisschen ein.
Wir richten noch ein.
Janik kümmert sich noch ein bisschen ums Bild.
Bild, Kamera,
Action. Achso, ja, die Kamera läuft.
Was ist mit dem Fenster? Geht das so? Oder,
Das Fenster ist ja auf. Ne?
Ich würde es lieber zumachen.
Ja.
Okay, ich strasse hier mal noch das Fenster.
Macht das Fenster zu.
Es ist komisch, ne? Wenn man zwei Wochen nicht aufgenommen hat, dann ist alles so bei Null. Man muss erstmal wieder reinkommen.
Man ist aus dem Rhythmus raus. Ja. Das ist das, was wir immer sagen, wenn Teams gut drauf sind und dann kommt eine Länderspielpause. Ja. Das bringt dich total raus.
Ja,
was machen wir hier eigentlich?
Ja, es ist hier alles nicht aufgebaut, wir fangen später an.
Also einer fehlt.
Wo ist Wecki eigentlich? Ach, da.
Ich war schon joggen am Grünwalde heute Morgen.
Und? Wen hast du gesehen?
Ganz viele mit den Trikots, die wir versteigern.
Wurdest du angesprochen? Wurdest du abgegriffen?
Wurdest du erkannt, ist die Frage.
Tatsächlich hat mir der ein oder andere Löwen-Fan zugegrüßt. Die gehen wahrscheinlich schon in Schönstüberl heute Morgen. Schon zum Trepperlwirt, der ja leider geschlossen ist.
Haben die gerufen, da ist er. Hey, grüß dich, Patrick Wasserzieher.
Genau so.
Ist das schön. Ja,
ich glaube, bei den meisten Löwen-Fans bin ich eher positiv gesehen, weil sie wissen, dass ich den Rivalen von der Seitenstraße manchmal kritisch sehe.
Aber nicht oft. Du bist dann kritisch, wenn es angebracht ist.
Genau so.
Ja. Und ihr, wie habt ihr die Länderspielpause verbracht?
Lass mal kurz überlegen, ist jetzt schon so lang her. Es war ja jetzt schon wieder ein Drittliga-Wochenende.
Ja, das, aber kein Podcast. Also nicht, stimmt, dass ich wüsste. Oder habt ihr noch einen ohne mich?
Ja, wir wollten es ja eigentlich nicht hier sagen, aber ja. Irgendwann musst du es ja erfahren.
Macht ihr mit beim Eier-Podcast von Veggie? Ja.
Auf Stasi, wir können dir sagen, wir sind leider nur Zweiter geworden beim großen Fußballquiz in Gottes grüner Wiese.
Ja.
46 von 50 Punkten, das war ein irres Niveau. Yannick und meine Wenigkeit waren da, zudem noch der Ex-Kollege Stock und Tim Froberg. Und wir haben mit einem Punkt gegen Piemonte Calcio verloren, die den 7. Stern eingefahren haben. Aber unsere 10, die prangt noch oben.
Und am 26. habe ich mich bereits zugeschaltet, also ich bin dabei. Und dann können wir den Titel holen.
Kannst du nochmal aufklären, wie die Schätzfrage war? Wie viele Hall of Fame-Mitglieder hat der DFB?
Ja, es war die Frage, wie viele Fußballer und Fußballerinnen oder Trainer und Trainerinnen in der Hall of Fame sind. Das war die Schätzfrage. Ich war der Meinung, dass am Anfang eine 11 mit einem Trainer nominiert wurde und dann in allen zwei Jahren immer nur 5 dazukamen. Deshalb sind wir auf 26 gekommen. Das Problem war, es kommen jedes Jahr welche dazu und deshalb waren es 53. Ah. Mein Fehler.
Ja, gut. Aber sonst weißt du ja alles und verschätzt hast du dich selten.
Absolut.
Hauptsache, du weißt hier bei uns in der Frage der Woche wieder alles, ganz am Ende der Episode. Das ist viel wichtiger als jedes Quiz dieser Welt.
Ja, und ich verschätze.
Interessant übrigens nur ein letztes noch als Vorgeplänkel. Ich sitze gegenüber von Strassis und meinem Chef, dem Chef der Premier League, Andreas Nitsch. Der hört sich das jetzt an, was ich hier zu erzählen habe, obwohl er eigentlich nur für erstklassigen Fußball steht, als Fan des SV Werder Bremen.
Eieiei, okay, dann bist du jetzt unter Druck und wir natürlich auch. Und apropos Schätzen, ich habe mich bis jetzt ja noch nie verschätzt. Ich sage immer, es ist die beste Folge aller Zeiten und wir haben immer geliefert.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Folge 71 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sind live in den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Einer sitzt in München zugeschaltet und ich stelle alle Beteiligten kurz vor und fange mit dem an, der letzte Woche noch bei den Universal Studios in Los Angeles war. Jetzt eben wieder Straßburger Studios. Der Mann war mit Steven R. in Los Angeles, ist das richtig?
Das ist richtig,
ja. Er ist unser Hollywood-Bürger und jetzt wieder hier am Schlamassel-Beat. Christian Straßburger.
Hello, hello again.
In Las Vegas wart ihr auch und da würde sich der Nächste auch sehr wohl fühlen. Der Mann mit dem Roulette-Syndrom. Er setzt alles auf Rothosen, unser zweiarmiger Bandit. Thomas Wagner.
Sehr geil.
Und Moin. Dann ist da noch der Croupier von 4:3, unser Ass im Ärmel, Yannick Barkic.
Ach, das ist aber schön. Dankeschön, wunderschönen guten Morgen.
Ich würde sagen, nach der Vorstellung, Veggie, Tobi Schäfer ab nächste Woche bei Sky.
Das ist unsere, Das ist die grüne Null am Croupier-Tisch. Ne? Wenn der mich da gewinnt, ist es am wertvollsten. Wahnsinn.
Lass uns doch mal direkt eintauchen. Wir wollen keine Zeit verlieren, denn es ist so wahnsinnig viel passiert und wir müssen so wahnsinnig viel besprechen. Und zuallererst die Zuschauer der dritten Liga loben, denn wir haben ihn. Wir haben einen neuen Zuschauerrekord in den Stadien am Wochenende erlebt. Yannick hat die Zahl.
Genau, ich habe die Zahl. 150.413 erstmalig. Ist schon krass. In 10 Spielen im Schnitt über 15.000. Das ist schon eine Hausmarke und ich finde, es zeigt einfach mal wieder, wie besonders diese dritte Liga ist. Dieses Ursprüngliche wird angenommen von den Fans. Es sind geile Spiele, wobei am Wochenende war es ein bisschen viel Spektakel und einfach Spannung bis zum Schluss.
Ja,
deswegen also Glückwunsch an euch alle da draußen.
An uns alle, ja, und an die Fans sowieso. Und guckt ihr das oft an, guckt ihr jetzt die Tabelle an. Jedes Jahr ist das ja so. Spannend ohne Ende, oben, unten, Traditionsclubs. Also ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich liebe diese Liga.
Zumal man ja auch sagen muss, dass in der Bundesliga die Zuschauerzahlen ja rückläufig sind seit ein, zwei Jahren. Ne? Also man merkt so seit Corona, die zweite Liga und die dritte Liga gehen richtig nach oben und die Bundesliga ist eher tendenzrückläufig.
Aber nächste Saison geht es ja wieder bergauf, wenn der HSV zurückkommt.
Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig als gebranntes Kind, aber es sieht nicht schlecht aus. Aber interessant finde ich an diesem Zuschauerrekord, dass ja Essen, Saarbrücken und 60 auswärts gespielt haben, ne, Yannick? Also auch Zuschauermagneten, das zeigt, es gibt ja auch Aktionen wie in Mannheim, wo dann Karten praktisch unters Volk gebracht werden, dass die Leute mitziehen in dieser wahnsinnig spannenden Phase auch. Also echt geile Zahl.
Jetzt müssen wir aber auch nochmal zurückrudern. Wir haben ja unter der Woche auch, oder wir bekommen ja auch immer Feedback von Leuten, das ist richtig geil. Wir haben ein Feedback bekommen von Nico wegen der Fan-Thematik letzte Woche Hansa Rostock in Aachen. Ich weiß nicht, wie das rübergekommen ist bei uns. Ich glaube, wir haben es ein bisschen zu sehr verherrlicht. Auch die Aufkleberaktion war, glaube ich, ein bisschen zu verherrlichend von uns. Also ich will da nochmal sagen, danke Nico für deine Kritik, hast absolut recht. Ich glaube, wir müssen Vandalismus in jeglicher Form verurteilen, selbst wenn es Aufkleber sind. Ich habe unter der Woche auch nochmal mit einem Vereinsvertreter gesprochen, auch länger darüber diskutiert und es ist wirklich so, es ist einfach nur ein nerviges Thema, wenn man mal, also grob gesagt ist es erstmal irgendwie lustig, aber wenn man dann mal tiefer geht in die Materie, ist es dann wirklich sehr, sehr nervig, deswegen würde ich da gerne in meinem Namen zumindest zurückrudern, weil es mich sehr beschäftigt hat diese Woche und ich muss sagen, dann habe ich gelesen, in Aachen gab es dann eine pfiffige Marketingmitarbeiterin, die daraus eine lustige Aktion bzw. eine, wie sagt man da, eine gute Aktion machen wollte oder machen will. Und es ist so, dass diese kaputten Sitzschalen jetzt angeboten werden. Man macht daraus Wanduhren, man kann die ersteigern. Also alle Aachen-Fans können jetzt demnächst diese kaputten Sitzschalen als Wanduhren ersteigern und das zu einem guten Zweck auch noch teilweise. Deswegen, da ist ja Gutes passiert aus etwas Schlechtem.
Ja, wir wollen natürlich auf gar keinen Fall, Veggie, du kannst sofort was sagen, zu Vandalismus aufrufen. Ich hoffe, das ist nicht falsch verstanden worden. Also wir meinten natürlich auf gar keinen Fall, geht in die Stadien und reißt die Sitze raus. Was wir, oder was zumindest ich jetzt gesagt habe, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man mal irgendwo auf einem Gästeklo den Aufkleber seines Vereins irgendwie an die Wand pinnt. Das ist, also das sollte man jetzt natürlich auch nicht ausufern lassen, aber alles muss sein Maß haben, aber Vandalismus, das hat natürlich da überhaupt nichts zu suchen.
Ich glaube, das Problem war ein bisschen so in der letzten Folge, dass Yannick und ich das Spiel noch vom Sonntagabend im Kopf hatten. Ich finde es nach wie vor sehr imponierend, wenn 3.500 Rostock-Fans an einem Sonntagabend in Aachen sind, dazu stehe ich auch. Der Support ist größtenteils auch klasse. Wie das danach aussah im Gästeblock auf der Toilette danach, das war uns ja am Montagmorgen gar nicht bewusst. Diese Bilder kamen im Laufe des Montags erst raus. Ich finde Aufkleber im ersten Moment zwar witzig, Yannick, du hast das gerade erklärt, wie viele Schalen daraus gerissen wurden, auch das hat man erst nachher gesehen. Und da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, das ist ja logisch, das ist armselig, das ist asozial. Ich weiß ja nicht, was das für ein Ritual sein soll, dass man die Toiletten auseinandernimmt. Ist das irgendwie, soll das Männlichkeit demonstrieren oder sowas? Ich verstehe es nicht und natürlich verurteilen wir das. Trotzdem bleibe ich dabei, dass der Support von diesen Hansa-Fans schon im Stadion schon beeindruckend war.
Na, das hat halt was damit zu tun, mit der Gemengelage, dass die Fans dann denken, Stadion ist rechtsfreier Raum. Hier kann ich machen, was ich will. Hier kann ich Sitzschalen rausreißen. Hier kann ich mit Feuerwerkskörpern andere Leute beschießen, weil es ja so wenig Konsequenzen hat. Weißt du, weil ja der Einzelne so gut wie nie dafür belangt wird und deswegen in der Horde dann sowieso nochmal angestachelt, dann passiert das einfach.
Du hast alles richtig gesagt, Tobi. Ich glaube, da muss man mal ran. Inwiefern, das müssen andere klären und da sind wir jetzt auch keine, die da irgendwelche Vorschläge machen, aber ich glaube, das kennen wir alle auch aus dem Leben, wenn man weiß, das, was man tut, manchmal dann auch vielleicht nicht richtig, hat keine Konsequenzen, tja, dann... Vielleicht würden wir dann auch den Streuselkuchen klauen, anstatt ihn zu bezahlen. Ne?
Ja, heute haben wir gar keinen.
Nee, Veggie war heute dran. Übrigens, die Uhren gibt es auch im Fanshop vom SV Sandhausen, aber auf 5 vor 12 gestellt.
Uiuiui.
Nicht schon eher 5 nach 12?
Oder so.
Ja. Ja, wollen wir mal ein bisschen über die sportliche Lage in der Liga reden, dann fangen wir aber dann tatsächlich lieber oben an, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Dynamo Dresden und Cottbus geben sich keine Blöße, Dresden schlägt Wiesbaden, Cottbus schlägt Aue, die beiden thronen jetzt da oben an der Tabellenspitze, also Dresden vorne, Cottbus dahinter und wir hören erstmal Pele Wollitz, der nach dem Sieg gegen Aue lobende Worte für ein paar seiner Spieler übrig hatte.
Bethke ist unfassbar. Ich glaube, wir haben 11. oder 12. Mal zu null gespielt, aber das ist sein Verdienst. Also das ist, der hat den Mut rauszukommen. Bei Flanken, welche Sprungkraft er hat. Wenn der nicht Bundesliga-Torwart wird, ja. Chigerzi ist ein Unterschiedsspieler. Für uns eine absolute Lebensversicherung. Der macht das auch im Training. Ne? Der arbeitet, der will kein Privileg haben, der will keine Freiheiten haben. Das ist für mich ist es der Spieler der Saison.
Kann ich nachvollziehen. Also sie haben sich aus einem kleinen Tief oder Ergebniskrise oder wie auch immer man das nennen mag, rausgearbeitet. Sie haben diesen Rückschlag, was den Landespokal, ganz wichtig natürlich, angeht, auch wieder, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, auch wieder wettgemacht. Cottbus scheint sich wirklich gemausert zu haben zu einer Spitzenmannschaft, nicht nur was die Auftritte und Ergebnisse angeht, sondern auch was solche Spiele angeht. Ja, du holst dann den Elfmeter. Den verwandelst du dann, Chigerci, bin ich auch dabei, also guckt euch die Quoten an. Ich glaube, der hat hier 12 Tore, 7 Vorlagen. Über Bethke haben wir ja schon ganz früh in der Saison gesprochen. Der hat so viele grandiose Anlagen, also ich glaube, wenn der verletzungsfrei bleibt, dann muss der Weg in die Bundesliga führen. Jetzt aber erstmal führt er vermutlich Cottbus in die zweite Liga. Man kann nur den Hut ziehen und ich habe ja mit Alex Klich telefoniert danach, der war ja für den Groundhopper in Cottbus unterwegs. Die Stimmung war fantastisch. Die war positiv. Jeder freut sich auf Energie. Das ist wieder, die Liebe, die sowieso schon immer da war, die ist wieder ganz neu entflammt. Also Cottbus ist da, Cottbus ist bereit.
Wobei man sagen muss, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Leichtigkeit ein bisschen weg ist, so seit 3, 4 Spielen. Auch der Landespokal in Stahnsdorf, ich glaube, das hat Pele gar nicht gefallen. Und wenn man sich das Spiel auch anschaut, also Aue war mindestens ebenbürtig. Ich finde den Elfmeter, also den musst du sicherlich nicht geben. Pele hat ja auch selber gesagt, es war ziemlich viel Glück im Spiel dabei. Aber
der VAR,
er
hat sich nicht gemeldet, meint er.
Und da bin ich dann natürlich schon auch bei dir, Strassi. Es ist natürlich dann auch eine Qualität, wenn du jetzt nicht mehr die Leichtigkeit hast, aber wenn trotzdem die Ergebnisse stimmen und vor allen Dingen, seit sie offensiv aufgerufen haben, sie wollen aufsteigen, das ist ja auch immer ein Risiko, fahren sie die Ergebnisse zumindest ein. Also bemerkenswert, was Cottbus macht.
Also mir ist vor allem an diesem Wochenende aufgefallen, es war ja im Grunde genommen ein sehr unspektakulärer Spieltag, so habe ich ihn zumindest wahrgenommen, viele 0-0s, wenig Tore, aber es war so ein Spieltag der Unterschiedsspieler, also werden glaube ich noch ganz viele andere Partien besprechen, aber Chigerci und Bethke sind einfach die Unterschiedsspieler bei bei Cottbus und die sind jetzt wieder in der Spur. Diese letzten beiden Siege von Cottbus waren im Grunde genommen schmeichelhaft. Man hatte auch sehr viel Spielglück. Man hatte schon in Sandhausen diesen vielleicht Elfmeter. Jetzt gibt es wieder diesen Kann-Elfmeter. Deswegen, das ist das Spielglück, was du, glaube ich, auch als Aufsteiger so ein bisschen brauchst. Das haben sie auch so ein bisschen herbeigeschworen von Wollitz in den Wochen, wo es halt nicht so lief. Jetzt haben sie es wieder. Darauf darfst du dich natürlich überhaupt nicht ausruhen. Aber sie haben natürlich das große Glück jetzt gerade, dass alle anderen Verfolger so gar nicht in die Spur kommen, gar nicht gut rauskommen aus dieser Länderspielpause und jetzt haben sie erstmal einen gewissen Abstand und ob sie dann am Ende Erster oder Zweiter werden, wird denen am Ende auch egal sein. Und Wollitz hat schon so auch in der taktischen Aufstellung so ein bisschen ja, taktiert, kann man sagen. Ne? Also wenn du ohne Thiele, ohne Kraus, ohne Borgmann spielst, im Hinblick auf die englische Woche, Belastungssteuerung, da ist er schon ein Stück weit ins Risiko gegangen und wurde jetzt zumindest belohnt.
Ja, und da, was ist denn hier los? Und deswegen sage ich es ja. Also ich sage das ja nicht, weil die jetzt alles kurz und klein spielen, sondern ich sage, dass diese Dinge, und das ist ja, das haben wir tausendfach erlebt und ich kann das auch überhaupt nicht beantworten, aber das macht ja diesen Sport so schön. Wenn du dann da unten stehst, dann läuft das alles gegen dich. Da kriegst du keinen Elfmeter, dann kriegst du ihn wahrscheinlich noch gegen dich. Dann wechselst du und wirst danach sagen, scheiße, die Spieler haben uns gefehlt und so weiter und so fort. Aber das ist der Flow. Das ist der Flow der Spitzenmannschaft, zu der man sich gemausert hat. Übrigens nicht nur in dieser Saison, sondern wirklich sukzessive in den letzten Jahren. Wir haben es ja auch schon mal skizziert und Veggie hat es ja auch zu Recht gesagt, wir haben jetzt nicht jedes Regionalligaspiel gesehen. Aber das hat alles Hand und Fuß. Die Kaderentscheidungen, das mit Pele Wollitz, die Art und Weise. Ich meine, keiner weiß es besser, wie Cottbus erfolgreich sein kann als Pele Wollitz. Dann immer mehr Euphorie, dann durch diese schwierige Phase durch. Dann sagt Pele Wollitz, ich bleibe Trainer. Also das ist alles irgendwie, sind das so kleine Mosaiksteinchen. Und die werden am Ende dazu führen, so sieht's aus, dass Cottbus aufsteigt in die zweite Liga. Und das ist ein grandioser Erfolg. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Ich will nochmal dran erinnern, Cigerci, 42 Drittligaspiele, 35 Torbeteiligung, also fast in jedem Spiel, das ist schon echt ein Faustpfand. Und dieser Elfmeter in der vorletzten Minute, wo du weißt, wenn du den verwandelst, dann haben wir eine richtig gute Chance. Also das ist auch eine Drucksituation, die ein Spieler auch erstmal aushalten muss. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, das macht den gar nichts.
Also bei Cigerci muss man ja sagen, es gibt ja hier mindestens einen, wenn nicht sogar zwei in der Runde, die Cigerci nach der Vorrunde zum Spieler der Halbserie gewählt haben. Der ist halt, man wundert sich wirklich, dass der nur in der dritten Liga spielt. Das hat ja Pele auch nochmal betont, dass der eigentlich lange auf dem Markt war in Altklinike und keiner hat zugegriffen. Strassi, ich würde gerne mal auf deinen Lauf zurückkommen, weil das teilweise in dieser Saison schon kurios ist, wie dieser Lauf auch wechselt. Cottbus schien ihn zwischendurch verloren zu haben, jetzt haben sie ihn wieder. Bei Saarbrücken haben wir nach dem Sieg gegen Cottbus gesagt, jetzt gewinnen sie die Spiele, seitdem nur einen Punkt in drei Spielen. Und bei Aachen haben wir zum Beispiel gesagt, die sind im freien Fall, plötzlich gewinnen die drei Spiele am Stück. Also das finde ich schon komisch, wie Mannschaften sich auch gegen dieses Momentum und diesen Trend dann auflehnen oder doch nochmal nach unten gezogen werden. Das gab es in der Häufigkeit echt lange nicht mehr, finde ich.
Und Dresden hat den Druck standgehalten. Ne? Wollitz hat ja schon leicht angedeutet, so, sie werden Tabellenführer bleiben. Sie glauben, dass Wiesbaden da was mitnimmt in Dresden. Aber Dynamo hat sehr solide und seriös runtergespielt, muss man so sagen.
Ja, die reißen jetzt auch keine Bäume aus, aber sie schaffen es dann jetzt vor allen Dingen zu Hause, dass sie das Ding ziehen. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche wie bei Energie Cottbus. Erstens das, was du gesagt hast, Yannick. Beide profitieren davon, dass die unten, die Verfolger, sich immer wieder Rückschläge erlauben. Ja, Bielefeld, reden wir sicherlich auch noch drüber, macht dann zumindest noch den Ausgleich, aber hat natürlich von was ganz anderem gehofft. Und das, davon profitieren sie und eben vom Vergleich zur letzten Saison, wo sie dieses Spiel wahrscheinlich dann nicht gewonnen hätten gegen Wiesbaden. Aber dann haben sie das Glück mit dem Eigentor, dann haben sie noch irgendwann diese eine Chance, die sie dann nutzen. Und dann ist das den bei Dynamo Dresden den Fans übrigens drecksscheißegal. Die letzten Jahre waren geil, da war viel Halligalli und Hinrunde und schieß mich tot und danach war viel Grütze. Jetzt steigen sie halt, jetzt holen sie die Punkte, steigen auf und da wird keiner der Fans fragen, ja gut, aber schön gespielt haben wir nicht. Ist nämlich auch wurscht für die Zweitligasaison. So weiß man zumindest, dass wenn es dann nächste Saison um den Klassenerhalt geht, dass man diese Attribute auch im Revers hat.
Ich glaube, den Dresdnern ist es dann auch egal, ob sie als Erster oder Zweiter hochgehen. Hauptsache endlich hoch. Aber beim Blick auf das Restprogramm, also sie haben schon noch ein paar Knackpunktspiele. Sie spielen noch in Saarbrücken und in Bielefeld. Das sind natürlich zwei Partien. Da musst du dann aber auch zeigen, dass du verdient dann irgendwie hochgehst.
Ich glaube aber, mit dem Blick darauf auf jeden Fall. Aber bis dahin ist schon, glaube ich, sehr viel entschieden worden, weil jetzt auch total der Spielplan für Dynamo spricht. Die spielen jetzt freitagsabends in Hannover, kommen da mit 6.000, 7.000 Fans an, spielen im großen Stadion, was ja auch nochmal ein Vorteil ist.
Dürfen uns nicht verfahren, Veggie.
Und dann hast du zwei Heimspiele. Das heißt, also ich rechne eigentlich mit 7 bis 9 Punkten aus diesen Spielen und mindestens einen Abstand auf Platz 3. ich sag mal, von 8 Punkten oder so nach den nächsten 3 Spielen. Deswegen, du kommst gar nicht mehr in diese Bredouille rein, da punkten zu müssen in Saarbrücken oder in Bielefeld.
Der Unterschied, glaube ich, bei Dresden im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren ist, du hast keine 3 Spiele oder 4 Spiele, die du nicht gewinnst. Du verlierst mal ein Spiel, aber du konterst dann direkt. Und das ist in diesem Jahr die Qualität.
Wir haben ja immer über Konstanz gesprochen und Dynamo ist jetzt die Mannschaft, die am konstantesten eigentlich punktet. Die haben jetzt eine Serie von 5 Spielen in Folge ohne Niederlage und vor allem halten sie wieder die Null. Ne? Also jetzt 4-mal in den letzten 5 Spielen, das sind einfach jetzt so die Basics, wie Wollitz sagen würde, die jetzt einfach wieder kommen. Und Stichwort Unterschiedsspieler, Hauptmann reagiert beim 0-2 richtig gut, nutzt den Fehler da von Mockenhaupt, da Ferner trifft. Okay, den Abstauber hätten wir, glaube ich, auch alle gemacht, aber das sind dann wieder diese Momente, wo du einfach da sein musst. Sie sind es und deswegen auch hier wieder Unterschiedsspieler.
Aber auch da gilt der ganz große Druck von den Teams dahinter, der kommt eben nicht. Ihr habt das schon gesagt, Saarbrücken und Bielefeld nicht gewonnen. Ingolstadt zwar mit dem Sieg und der Sportclub Verl guckt auch nochmal so ein bisschen nach oben, gewinnt das Tipico-Topspiel am Freitagabend gegen Rot-Weiß Essen, klar mit 3-0. Ich finde es ehrlichweise trotzdem noch irgendwie unwahrscheinlich, dass Verl da oben irgendwie nochmal mit reinrutscht. Dafür ist der Abstand dann doch zu groß und die anderen zu stark. Aber Hut ab vor der Leistung der Verler. Tolle Saison. Ihr wart ja da. Nee, du warst da.
Ich war da.
Du warst da. Und wer natürlich auch da war, und das möchten wir jetzt gerne hören, war der Kollege Stefan Fuckers. Er war als Moderator bei dem Spiel und er hat uns wieder den Fuckert der Woche mitgebracht.
Gibt's da einen Jingle?
Ja, noch nicht, wir arbeiten daran. Aber er ist ja auch spezialisiert darauf, so ein bisschen auf das zu schauen, was drumherum passiert, um das Fußballspiel herum. Und hier kommt Stefan Fuckert aus Verl.
So, F4, 3-0 gegen Rot-Weiß Essen, Poststraße, Freitagabend, Flutlicht. So eine ganz klare Frage. Wo kannst du hier in Verl heute Abend die Hütte abreißen? Das muss ich wissen.
Böhmannshof, würde ich sagen, ne?
Wo? Was?
Böhmannshof.
Böhmannshof. Okay, das ist die Innenadresse oder was?
Und Déjà-vu. Super Theke. 800 Leute jeden Abend. Der Club ist voll.
Also jetzt habe ich schon 2 gehört. Das heißt, ihr streitet euch. Gibt es Schnick, Schnack, Schnuck, wo ihr hingeht?
Na, machen wir erst Böhmannshof und danach Déjà-vu, ne?
Ach so, Déjà-vu, das ist eher so ein Zappelbunker, so eine Disco oder was?
Ja. Mit anfassen.
Du tanzt doch nicht. Was mit anfassen?
Wir gehen jetzt in Böhmannshof, da gibt es Schnaps, Bier, alles Mögliche.
Da gab es doch mal hier diesen besonderen Schnaps. Ja, den hat mir hier der Stadionsprecher immer besorgt.
Schröders Bodekamp.
Schröders Bodekamp, genau.
Da, oh, was ist das?
Ja, das ist schon ein bisschen ein besonderer Schnaps.
Heimatwasser.
Genau, Heimatwasser. Ja, das ist schon was Besonderes. Böhmannshof.
Ja, 300 Meter in die Richtung.
Nur 300 Meter? Ey, da falle ich ja direkt rein.
Links-Kombination.
Okay, kann ich mir merken. Danke dir.
Gleich. Bis gleich.
So, E4, Böhmannshof und Déjà-vu. Das ist der Place to be hier in Verl. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Mannschaftsfahrt demnächst hier hin. Und wenn Thomas Wagner am Ende des Abends um 3 Uhr morgens sagt, das war gut, dann ist Verl party approved.
Die 300 Meter ist Stefan Fuckert mit dem Elektroauto gefahren, hat etwa 45 Minuten gedauert.
Der ist so geil. Ich will ein eigenes Jingle für den Fuckert.
Das war der Fuckert der Woche. Toll. Ja. Habt ihr den Schnaps auch schon mal getrunken?
Heimatwasser hatte ich
Heimatwasser?
Mal.
Ja, getrunken nicht, aber wir haben ihn einmal geschenkt bekommen, ja.
Grüße an Norbert Meyer, den ehemaligen Pressesprecher des SFL.
Ja, aber vielleicht können sie in einem dieser Katakomben da auch irgendwann mal wirklich was Großes feiern. Also wir sind ja, glaube ich, jedes Jahr beeindruckt vom Sportclub. Das ist so ein gallisches Dorf, aber wirklich. Man fährt dahin, man fährt an irgendeinem Metzger vorbei, einem Elektriker und sagt sich, gut, ja, schön. Und dann auf einmal kommt die Poststraße, so ein schnuckliges Ding. Wenn da das Flutlicht angeht, dann hat das richtig was. Ja, da ist auf jeden Fall Herz und Seele. Man bemüht sich in allen Ecken und Enden, jeder bemüht sich da um den Sportclub so gut zu präsentieren, wie es nur geht. Ich habe es auch im Kommentar gesagt mit Flotti, der natürlich alles noch besser kennt. Er hängt da, ich glaube, es gibt auch eine Bronzestatue von ihm vorm Stadion von Daniel Flottmann.
Er hängt da, glaube ich, noch nicht an der Hall of Fame.
Er hängt da nicht, nee.
Das ist eigentlich eine
Frechheit.
Und eine
Statue gibt es auch nicht. Ja, es ist eine Frechheit. Wir wollen Daniel Flottmann in der Hall of Fame des SC Verl, aber die Petition starten wir gleich. Diese Art und Weise, wie Verl Fußball spielt und arbeitet wirklich in den letzten Jahren, ohne große Verschuldung oder irgendwelche Ablösesummen oder sonst irgendwas oder die Leute mit Gehältern zuzumüllen, Das ist beeindruckend und das hätte viel mehr Fans verdient. Ja, es ist eine große Region, natürlich, da ist viel drumherum, aber das ist doch das, was die Leute, wonach sie lechzen, nach was Echtem. Das ist für mich was Echtes. Alex Ende macht einen Top-Job, der wird auch sicherlich in den nächsten 48 Stunden verkünden, dass er verlängert. Das macht auch Sinn. Die haben ohne Bänger gespielt, der da die Fäden zieht, der leider wieder fehlte, verletzt, aus Sicherheitsmaßnahmen. Und dann spielt der Bark da auf der zentralen Position und spielt ein Spiel des Wahnsinns. Also wirklich, das war richtig stark, wie der gespielt hat. Dann kommt Tass, der hat 20 Scorerpunkte, das müsst ihr euch mal reinziehen. Der macht da, ist an allen drei Toren beteiligt. Diese Mannschaft funktioniert von A bis Zink. Und ich habe Flotti auch gefragt, können die aufsteigen? Er sagt auch, das ist zu viel. Aber ganz ehrlich, wenn die Leute da oben in den nächsten 8 Spieltagen noch weiter schwächeln und sich die Punkte hin und her daddeln, dann ist Ferl da. Die werden da sein.
Aber ich glaube, insgesamt bei Ferl ist es eher so, die werden jetzt eine super Saison spielen, kommen unter die Top 6. Und wenn du nicht als Mannschaft, die können natürlich auch jedes Jahr mal echt einen Negativlauf erleben und unten drin sein, aber die können so im Kleinen einen Weg wie Heidenheim oder Elversberg oder sowas auch gehen, weil diese Ruhe halt wunderbar ist. Du hast trotzdem Wirtschaftspotenz in dieser Gegend. Du hast eine gute Scouting- und Einkaufspolitik. Du hast gute Leute, die da unterwegs sind. Kann man gar nicht hoch genug bewerten, was die da schaffen an der Poststraße.
Aber sie haben natürlich keine Chance, wirklich über viele Jahre eine Mannschaft aufzubauen, die tatsächlich dann mal den Aufstieg schaffen kann, weil die guten Leute immer weggehen.
Ja gut, aber
Tass
hat verlängert. Tass hat verlängert, Ende wird verlängern. Und das sind beides, also sowohl Trainer als auch Schlüsselspieler, sind beides natürlich auf dem Markt gefragte Leute. Also vielleicht ist es jetzt soweit. Sie haben mit Lange haben sie einen sportlichen Leiter, so einen jungen, dynamischen. Fußball spielen sollte er nicht mehr. Hat sich, glaube ich, die Achillessehne irgendwie verletzt, war auf jeden Fall auf Krücken. Er hat es nochmal probiert, hat er gesagt, zum letzten Mal. Aber ich glaube, dass der einen richtig guten Plan hat. Der macht einen richtig geilen Job. Früher war das alles immer nur eine Person, glaube ich, auf die sich das gemünzt hat im sportlich verantwortlichen Bereich. Die Trainerentscheidungen waren immer richtig, wenn man an Capretti denkt, an Kniat denkt, jetzt an Alex Ende. Jetzt wird es noch ein bisschen breiter, also professioneller, weil man da mal auch ein bisschen...
Auch Slatko Janic ist ja jetzt
Slatko Janic,
gebunden.
Genau, der die rechte Hand sozusagen. Lange ist Geschäftsführer jetzt oder sowas. Ich will sehen. Ja, zumindest wird, ein Hörgerückt.
Er übernimmt
ne?
ja jetzt den Job von Raimund Bertels.
Genau, und Janic wird sozusagen jetzt Sportdirektor oder wie auch immer, steht jetzt kurz davor, den Sportfachwirt zu machen.
Es wächst auf jeden Fall alles irgendwie harmonisch oder organisch, kann man sagen. Ne? Also alles in einem sauberen Rahmen. Was mir aufgefallen ist, am Freitagabend erstmal 75% Ballbesitz.
Ja, unfassbar.
Das hat ja irgendwie so fast katalanische Züge.
Ja.
Also das finde ich unfassbar. Ich glaube, Ballbesitz ist ja auch ein Wert, den Alex Ende so geil findet. Das ist ja schon die Mannschaft, die den meisten Ballbesitz in der Liga hat. Jetzt streiten sich die Experten, ist das immer so sinnvoll, ob man auch dann, wenn man defensiv steht, vielleicht mal auch so viel Ballbesitz hat. Aber Pferd ist schon eine Ballbesitzmannschaft. Das macht schon richtig Spaß, auch zuzusehen. Dann ist mir aufgefallen, Standardsituation. Ich habe mich letzte Woche mit Thomas Kraus getroffen, unserem ehemaligen Experten, und Marcel Benger kam auch dazu. Da haben wir ganz, ganz lange über Standardsituationen gesprochen. Das ist ein großes Thema beim SC Verl, das ist ein großes Fable auch von Alex Ende. Da legen sie sehr, sehr viel Wert drauf, und man hat ja gesehen, haben wieder nach einer Standardsituation getroffen. So viele Tore im Jahr 2025 nach Standards, das hat schon, das läuft alles nach einem Plan. Und dann hast du eben Taz angesprochen, für mich.
Taz,
für mich. Der spielt ja auf der 10, glaube ich, oder? Ja. Oder zumindest im offensiven Mittelfeld, eigentlich eine Position in der dritten Liga, wo du wirklich, wirklich gut sein musst, weil du ja sonst körperlich aufgefressen wirst von Leuten wie, werden wir ja gleich hören, Michael Schulz oder so. Aber Tass kriegt es hin, wie zum Beispiel auch Attic oder auch Oliver Battista Meier, durch seine Technik, durch seine Geschwindigkeit und durch seinen tiefen Körperschwerpunkt der Liga seinen Stempel aufzudrücken. Und das zeigt einfach Topscorer in dieser Liga richtig krass. Ich kann mich noch erinnern, der war Spieler in Dortmund und in Mannheim, da wurde immer gesagt, ja, Tass, besser nicht ins Interview holen. Da ist er ein bisschen, waren die Pressesprecher immer so unsicher, aber mittlerweile hat er sich gemacht.
Und warum? Weil er das bekommt, was er benötigt. Die Liebe, die Zuneigung. Alex Ende weiß genauso, der braucht das, der braucht dieses, der braucht jenes. Benger braucht hier vielleicht dann mal ein Spiel auch, wo man spürt, okay, dann kommt er aber in der englischen Woche wieder. Bei Tass merkt man einfach, der fühlt sich da brutal wohl, dass das funktioniert, da funktioniert er. Und so geht es auch bei anderen. Ich sag dir zum Beispiel, der Lokotsch, der ist ja auch total begehrt. Zum Beispiel auch bei Rot-Weiß Essen, das wurde auch nochmal ganz klar bestätigt. Aber der ist für mich auch noch nicht gegangen. Ja, also das, was Tobi gesagt hat, das hat in der Vergangenheit gestimmt. Aber ich glaube, jetzt ist so eine Zäsur eventuell möglich, dass der SC Barcelona, wenn du das so sagst, dass der wirklich jetzt so etwas reifen kann, was, wo man dann eventuell auch abgreifen kann ab nächster, vielleicht auch schon ab dieser Saison. Und das mit dem Ballbesitz, erste Hälfte vor allen Dingen, die 76%, das war also selten so eine beeindruckende Halbzeit gesehen wie die erste des SCFR gegen Essen.
Und du hast gesagt, Alex Ende verlängert jetzt in den nächsten 48 Stunden?
Davon bin ich fest überzeugt.
Okay. Ja. Weil das wäre jetzt so eine Frage gewesen, weil für mich ist eigentlich so, wenn ich jetzt Alex Ende einen Rat geben dürfte oder könnte, für mich würde sich jetzt nicht erschließen, warum er jetzt noch ein Jahr mit dem SCFR machen sollte, weil was soll er noch mehr erreichen?
Das haben wir ja gerade besprochen. Ich glaube, dass es jetzt den nächsten Schritt geben wird. Ich glaube, Alex Ende wird verlängern. Da würde ich sogar Geld draufsetzen.
Also wir halten mal fest, Ferl liegt in Ost-West-Katalonien. Und die Ferler-Fans, die müssen auf Auswärtstouren natürlich immer singen. Wir haben euch was mitgebracht. Tass, tass, tass. Tass.
Ja, stark. Das ist übrigens, ja, das können sie wirklich mal singen. Das wäre stark.
Dann lasst uns doch jetzt mal mit jemandem sprechen, der, glaube ich, aktuell nicht so ganz tolle Erinnerungen an Ferl und an die Poststraße hat. Denn er war am Freitag mit dabei, als sein Team eben 0-3 verloren hat. Bei uns in der Sendung und zugeschaltet ist der Kapitän von Rot-Weiß Essen. Michael Schulz ist da. Hallo Schulle.
Servus, guten Morgen.
Ja, wie ist die Laune an dem Montag nach dieser bitteren Pleite da in Ferl? Schon ein bisschen verdaut oder hängt es noch so ein bisschen nach?
Ja, das letzte Spiel hängt immer so eine gewisse Zeit lang nach. Das kann man ja nicht anders sagen. Und es war auch kein guter Auftritt von uns. 3-0 in Ferl zu verlieren, fühlt sich nicht besonders gut an. Auch verdient zu verlieren, kann man ja gleich mal vorneweg sagen. So hat es sich auch angefühlt auf dem Platz. Aber trotzdem, man verfolgt ja dann auch die Tage danach den Spieltag so ein bisschen. Und dann weiß man, was man vor der Brust hat, dass jetzt auch die englische Woche ansteht und dass es jetzt Schlag auf Schlag geht und wie wichtig jetzt die nächsten Wochen werden. Und ich glaube, deswegen ist es auch extrem wichtig für uns als Mannschaft, das erstmal beiseite zu tun, das Spiel relativ schnell beiseite zu legen und dann nach vorne zu gucken und wieder Fahrt aufzunehmen. Ja, ist wichtig.
Michael, wir rätseln ja auch immer so ein bisschen darüber, was das mit Mannschaften macht, die erstmal vom Abstiegsplatz weg müssen, die dann eine Serie hinlegen, wie ihr beeindruckend. Du stehst dann überm Strich. Wir hatten dieses Phänomen auch so ein bisschen in Osnabrück und dann bist du vielleicht als Spieler auch geneigt, mal ein bisschen durchzuschnaufen, weil der erste ganz große Druck weg ist und das ist eigentlich dann gefährlich in der Saison, wenn du dann so ein bisschen die Spannung verlieren solltest. Ich habe das Spiel nur in Ausschnitten gesehen, aber wie du ja gerade sagst, war es eine verdiente Niederlage. Siehst du die Gefahr bei eurer Mannschaft oder haltet ihr das intern beziehungsweise über Uwe Koschinat hoch?
Die Spannung ist da, die Spannung ist hoch. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt in den letzten drei Ligaspielen, auch wenn man das Pokalspiel noch mit dazu nimmt gegen Oberhausen, aber da zählt im Endeffekt das Weiterkommen, das haben wir gepackt. Du spielst gegen Dynamo Dresden zu Hause 1-1 und hast danach so ein bisschen das Gefühl, du hättest das Spiel eigentlich auch gewinnen können oder eher müssen, sagen wir mal können, und verlierst halt in Köln und in Ferl. Also Ferl und Köln, da kann man einfach verlieren dieses Jahr. Es ist nicht schön, dort zu verlieren. Das macht auch keinen Spaß und man wünscht sich das auch anders. Aber das sind einfach zwei Mannschaften, die es dieses Jahr überragend machen. Gerade jetzt zum Ende in Ferl, die jetzt ja wirklich noch voll dabei sind, wenn es nach oben geht. So, das ist nicht jetzt, um das alles klein zu reden, wir haben die Bürde den Rucksack von der Hinrunde natürlich ein bisschen auf, weil du einfach zu wenige Punkte geholt hast. Du musst eine riesen Aufholjagd hinlegen, gerade weil einfach gefühlt die Liga Kopf steht und die Mannschaften von unten gewinnen und die von oben kommen nicht so richtig vom Fleck. Normalerweise denke ich, wenn du 20 Punkte in so einer kurzen Zeit holst, wie wir es getan haben, dann hast du eigentlich das Gefühl, klar, du stehst ein bisschen gesicherter da, als es bei uns der Fall war. Aber im Endeffekt hast du das komplette Mittelfeld jetzt beieinander. Das hätte, glaube ich, in der Winterpause auch nicht. War nicht so absehbar, dass natürlich Mannschaften wie Dortmund, Sandhausen und so wieder reinrutschen. Ne? Das ist der Vorteil an der Situation. Jetzt hast du in der kurzen Zeit wenig gepunktet. Dann bist du natürlich von 6 Punkten vor Mannheim oder was das war, dann halt wieder torverhältnismäßig drunter. So, das geht halt einfach zu schnell in der Liga. Und damit muss man jetzt mit der Situation klarkommen. Also wir hätten, glaube ich, das in der Winterpause unterschrieben, wenn man uns die ersten Spiele so hingelegt hätte, die ersten 11 Spiele und sagt, oh, ihr holt die Punkte in der Zeit. Und deswegen gibt es jetzt eigentlich auch Ja, ich habe da keine Sorge, dass man, dass es daran lag, dass irgendwie die Luft raus war oder dass man irgendwie gefühlt hat, man hat schon den größten Schritt getan. Im Gegenteil, da ist der Trainer auch viel zu akribisch, viel zu hinterher, dass sowas passiert eigentlich bei uns. Und deswegen ist eine kleine Ergebniskrise, aber die würde ich jetzt mal einfach auch auf die Qualität der Gegner zurückführen, ein Stück weit. Und dass du nicht den besten Tag hattest in den beiden Spielen, auf jeden Fall in Köln und in Verl.
Also ich würde da mitgehen, dass man in Verl und Köln verlieren kann. Die Frage ist ja immer, wie. Ich war vorher hellhörig auch vor dem Spiel. Christian Flüthmann hat ja dann nochmal auf einmal so gemahnt und gewarnt und gesagt, wir haben nur den Punktestand, den wir haben und es ist eng und sowas. Und ich habe gedacht, er macht das für uns sozusagen, die wir ja auch hier im Podcast in den letzten Wochen dann durchaus euphorisch über das Comeback von RWE gesprochen haben. Jetzt nach dem Spiel hatte ich dann eher das Gefühl, er meinte euch, weil die erste Hälfte, wir haben es ja vorhin schon besprochen, 75% Ballbesitz, ihr habt vor allen Dingen in entscheidenden Situationen die Zweikämpfe verloren. Die haben euch ja in Grund und Boden mehr oder weniger gespielt und gelaufen. Also ist es nicht wirklich so, dass da vielleicht ein bisschen so mit Blick auch auf diese erste Hälfte ein Schlendrian drin war? Oder wart ihr einfach nicht auf diese Situation vorbereitet? Also wie kann man sich das erklären?
Na, also ich sehe es anders. Wir waren auf jeden Fall vorbereitet als Mannschaft, weil jeder mittlerweile weiß, fährt keiner mehr nach Verl und denkt, das ist ja nur der SC Verl. Also das weiß ja die ganze Liga mittlerweile, dass man da, wenn die einen guten Tag haben und wenn man die nicht gleich da erwischt, wo es wehtut oder in den richtigen Zonen erwischt, dass es dann einfach saumäßig schwer werden kann. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Verl hat viele gute Spiele gemacht dieses Jahr, hat aber an dem Tag in der ersten Halbzeit ein überragendes gemacht. Es lag an denen, das lag aber natürlich, gebe ich zu, man muss ja auch so sein, auch an uns, und dann dass wir in den entscheidenden Zonen oder überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. So, das ist dann einfach auch, dass es so Tage ein Stück weit gibt, aber das darf uns natürlich in Zukunft auch nicht mehr passieren. Der erste Fall hat sich ein Stück weit in Rausch gespielt. Wenn du die Tore aber anguckst, du bist 2-0 hinten, kriegst so ein Standardtor, auf das du dich die ganze Woche vorbereitest, wo alles klar ist, wo alles besprochen ist, was in welchen Räumen zu passieren hat. Er kommt trotzdem zum Abschluss, was immer passieren kann bei der Qualität und den Anpassungen, die Fair dann eben auch macht, in ihren Standards, das machen sie ja überragend. Darf man ja dann an der Stelle dann wahrscheinlich auch mal sagen. Und dann ist es trotzdem ein Ping-Pong bisschen, dass wir das Ding nicht geklärt kriegen, weil der Schuss ist jetzt nicht für uns nicht zu klären, sagen wir so. Da kann man mit dem Fuß schon rauskriegen. Das ist schade, und das erste Tor ist auch so ein bisschen, ich will es nicht schönreden, aber das erste Tor ist natürlich auch, wenn du es dir im Nachhinein anguckst, ist auch noch bescheuert, dass da einer durchs Mittelfeld geht, dann steht die Schiedsrichterin im Weg, wir greifen nicht zu und der macht es aber überragend, der Berkan Pass. Und das, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir waren unterlegen, wir wussten auch, dass wir weniger Ballbesitz haben werden, aber du kannst trotzdem so ein Spiel auch irgendwo auf deine Seite ziehen. Ich glaube, Ingolstadt die Woche vorher, die gewinnen da 4-1, gehen durch einen Standard in Führung, das ist in der dritten Liga einfach auch so ein bisschen Verlauf vom Spiel, und wir haben den Verlauf nicht eingefangen bekommen nach 10, 15 Minuten, wo es klar, wo Verl dann wirklich schon eine Riesenqualität hat, was Ballbesitz angeht. Das findest du in der Liga in keinem anderen Team, so in der Form.
Und trotzdem, wenn man es jetzt mal nicht nur auf dieses eine Spiel runterbrechen, hat sich bei euch ja einiges geändert, ne? Also die Hinrunde ist ja eine komplett andere gewesen als das, was dann passierte, nachdem auch personell einiges sich verändert hat. Woran würdest du es festmachen, dass ihr auf einmal so viel besser seid? Ist es der Trainer? Sind es die vielen Neuverpflichtungen, die dazugekommen sind? Sowas hat den größten Ausschlag gegeben, dass RWE wieder angefangen hat, ich sag mal, zu leben.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit hat der Trainer die richtigen Schlüsse gezogen aus seiner Analyse, aus der Hinrunde. Wir hatten ja dann noch zwei Spiele, wo wir dann wirklich auch ein bisschen personell auf dem Zahnfleisch gelaufen sind. Dann ist es auch einfach so, du brauchst auch von der Qualität haben wir uns verbessert, was die Spieler nochmal angeht. Die vier Neuzugänge, die helfen uns alle weiter. Sind ja auch, wenn du dann Martinovic und Chasula hörst, allein vom Namen, das ist dann schon was in der Liga, und die haben uns auch sehr, sehr weiter geholfen. Und ich glaube, dann haben wir eine Umstellung gemacht nach dem Debakel, was es so hat es zumindest angefühlt, in Aachen am ersten Spieltag der Rückrunde, und die hat auch gefruchtet. Also wir haben relativ wenig zugelassen, hatten gute Phasen und selten 76% Ballbesitz, wie es der SC Verl hat, aber ich glaube, es gibt natürlich verschiedene Wege nach Rom in der Liga, und haben da einen guten Weg für uns gefunden, hatten jedes Spiel die richtige Intensität, die richtige Zweikampfstärke, wenig zugelassen. Wie gesagt, es ist erstmal die Basis, ein Torwart, der uns dann in den entscheidenden Phasen auch mal einen rausgefischt hat. Und dann kann sich das schnell in so einer Liga, wo die Qualität der Mannschaften halt, also ist ja einfach auch eng beisammen ist, dann auch schnell wenden. Aber war schon auch ein hartes Stück Arbeit, glaube ich, auch für einen Trainer. Wird er wahrscheinlich so bestätigen, wenn er drüber nachdenkt. Ja.
Du hast eben schon Klaus Jasula angesprochen. Ist ja schon ein Unterschiedsspieler. Ist ja ein roter Faden, den wir hier heute haben im Podcast. Wahnsinn. Der fehlt euch nächste Woche. Wegen der Gelbsperre ist natürlich total bitter, weil er ja auch in Aachen gesperrt war. Und da hat man schon gemerkt, dass in den Spielen dazwischen er euch irgendwie was gibt. Er macht andere besser. Kannst du mal beschreiben, aus deiner Sicht, inwiefern sich das bemerkbar macht? Nicht nur so auf dem Platz, sondern vielleicht auch in der Kabine?
Ja, Jasu ist ein absoluter Führungsspieler. Das ist mal das Erste. Das ist auch jemand, der sich Verantwortung auf den Rücken lädt oder auf die Schultern lädt und dann auch seine Meinung mit abgibt, dann auch auf dem Platz Sachen erkennt, auch mit das Pressing vorne steuert, und das Mittelfeld einfach auch zusammenhält, einfach zu seiner individuellen Qualität, weiß er, wo er zu stehen hat, wo er in die Zweikämpfe muss. Es gibt auch einfach so Spieler, die wenn die in die Pressbälle kommen oder Pressschläge oder 50-50-Bälle, die haben den meistens. Also er ist so ein Spieler und das ist ganz wichtig als Staubsauger auf der Sechs. Ist sehr kopfballstark, hat eine Ruhe am Ball, die uns gut tut. Ja, Chasu ist ja ein ganz wichtiger Baustein. Scheiße, dass er verletzt ist. Nicht verletzt ist, dass er gesperrt ist. So, viel mehr. Zum Glück nicht verletzt, dass er gesperrt ist. Er wird uns gerade in so einem heißen Spiel, was es ja sein wird, an der Hafenstraße gegen Rostock, wo einiges los sein wird, wo auch der Gegner dementsprechend ist, der körperlich sehr, sehr stark ist. Ja, müssen wir jetzt durch. Da müssen andere in die Bresche springen. Und dann hoffen wir mal, dass wir den Trend generell und auch den Trend, den wir ohne Jasu hatten, umdrehen können. Ne? Das wird schon wichtig sein. Wir müssen andere mal gucken, wie es der Trainer macht, wie er da aufstellt oder wie er das ersetzen möchte. Und damit werden wir schon die richtige Lösung finden. Da müssen wir ja auch. Ja.
Michael, wie ist das eigentlich, wenn man nach den Spielen Interviews mit euch macht, dann sagen ganz viele, auf die Tabelle gucke ich nicht. Ich glaube das ja nie, weil ich würde permanent auf die Tabelle gucken oder habe es früher auch getan, als ich selber noch aktiv war. Machst du auch so mal was wie ein Tabellenrechner? Guckt man mal das eigene Restprogramm, was haben die anderen? Oder ist das wirklich so, wie ihr es immer erzählt?
Du guckst auf die Tabelle, ist ja klar. Also du weißt ja vor allem nach dem Spieltag irgendwann oder du guckst ja auch während. Man guckt ja auch sich das ein oder andere Drittligaspiel selber an oder guckt zumindest mal im Live-Ticker, was so abgeht oder wie das dann sich verschiebt. Aber ich glaube, spätestens Montag muss man es dann aber auch wieder zur Seite packen. Es bringt halt einfach nichts. Also ich mache keinen Tabellenrechner. Ich weiß, wo wir stehen. Ich weiß auch, wo die anderen stehen und ich weiß auch, wer noch auf uns zukommt. Und im Endeffekt, ich weiß nicht, ob er jetzt da gut beraten wäre, dann noch hin und her zu sagen, ja, die haben aber ein leichtes, also klar, ihr macht das mit Sicherheit, aber zu sagen, ja, wir haben ein leichteres Rechtsprogramm als ein anderer oder eben andersrum. Der hilft ja vor allem in der Liga. Es ist halt einfach so, da ist so viel eng beisammen. Ich meine, jede Woche gewinnt irgendeiner von unten gegen irgendeinen von oben oder kreuz und quer. Und deswegen bringt es halt einfach nichts. Ne? Du musst einfach schon, ich glaube, was man einfach im Kopf haben muss, okay, man muss 45 mindestens holen, 46, keine Ahnung. Und die muss man halt holen. Jetzt haben wir noch 8 Spiele. Das bedeutet noch, wenn wir 3 Siege holen, bin ich davon überzeugt, dass wir drinbleiben. Und das kannst du ja in jedem Spiel machen. Jetzt hast du 3 Spiele innerhalb von 7 Tagen. So, Vollgas rein da und dann gucken, was nach und nach rauskommt. Aber hin und her zu rechnen ist. Also ich mach's nicht. Er wird mich auch verrückt machen. Ja.
Da habe ich dann doch nochmal eine Anschlussfrage, weil ihr habt ja jetzt diesen ungünstigen Sonntagabendtermin.
Ja, scheiße.
Jetzt kann es ja, also dann guckt ihr ja das ganze Wochenende erstmal dritte Liga, alle können vorlegen. Und es kann ja sogar sein, dass ihr am Sonntagabend unterm Strich steht. Kann ja passieren. Ist das ein Unterschied für dich in der Vorbereitung oder wie man dann in so ein Spiel reingeht oder kann man sich davon wirklich komplett frei machen?
Wir haben es ja bisher gut gemacht. Also ich glaube, wir hatten das Spiel schon ein, zwei Mal und dann war es, glaube ich, meistens in Ordnung. Jetzt hat man die Chance, Freitagabend mal schön richtig vorzuziehen und den ganzen Keller, Tabellenkeller Druck zu machen. Nichts war es so im Endeffekt. Deswegen... Ja, also klar, das wird man dann auch mitbekommen, wie der Spieltag läuft und um 19:30 dann sonntags auf welchem Platz man ungefähr steht und wie die anderen so gepunktet haben. Aber das muss halt ausblenden. Es bringt halt einfach gar nichts. So im Endeffekt. Du musst jetzt diese 8 Spiele sehen, diese englische Woche sehen, die extrem wichtig wird und dann eins nach dem anderen angehen und dann hoffentlich dann auch punkten in relativ schnell. Dann hast du natürlich eine bessere Situation. Aber ja, also es ist natürlich kriegt man die Umstände, kriegst du mit, aber man muss es schon ausblenden, weil alles andere hilft einem nicht. Das ist ja so.
Kann ja auch sein, dass sie dann 46 haben und dann feiern sie einfach am Sonntagabend den Klassenerhalt, ne, Yannick? Nach seiner Rechnung, okay. Oder?
46 schaffen sie am Sonntag nicht, glaube ich.
Ja, an diesem Sonntag
also
nicht.
Also danach, nach der englischen Woche.
Das kann auch sein. Ja. Wobei 46 vielleicht nicht reichen werden dieses Jahr.
Ja, wer weiß, was dieses Jahr reicht. Natürlich hilft dir nicht zu sagen, okay, wir brauchen die Punkte, dann gehen wir nach Hause und dann lassen wir die anderen machen. Aber so, du musst auf jeden Fall noch Richtung 3 Spiele gewinnen. Und dann hast du auf jeden Fall eine Chance, drin zu bleiben. So, wir wollen aber von den 8 möglichst viele gewinnen und wir haben auch die Chance, in den nächsten 3 zu gucken.
Bevor es jetzt hier komplett gemütlich wird, hatte ich noch, weil du vorhin gesagt hast, wir sprechen darüber und machen uns Gedanken, habe ich mir natürlich auch gemacht während des Spiels und danach auch, habe ja auch mit unserem Experten Daniel Flottmann gesprochen. Der Trainer hat dich und Klaus Jasula in der Halbzeit rausgenommen. Bei Jasula kann man dann vielleicht noch denken, okay, der hat gelb gesehen, vielleicht, aber war ja überhaupt nicht gelb-rot gefährdet. Aber den Kapitän rausnehmen, das ist ja auch immer was Besonderes, sage ich mal, wenn man zurückliegt. Wie bespricht der Trainer das mit dir? Wie hast du das aufgenommen? Was steckte da für eine Idee dahinter?
Wir haben umgestellt, also erstmal vom System her. In der Halbzeit sind wir auch eine Viererkette gegangen. Da musst du natürlich einen Innenverteidiger, den trifft es dann im Normalfall. So, jetzt war es ich. Der Trainer hat es dann auch ganz kurz in die Kabine mir gesagt. Und da war ich da im Moment natürlich, es fühlt sich jetzt nicht als Kapitän sowieso nicht. Auch generell willst du in der Halbzeit nicht raus. Fühlt sich nicht gut an. Vor allem, wenn die erste Halbzeit so war, dann würdest du lieber rausgehen und versuchen, das Ding wieder umzubiegen oder in die richtige Richtung zu bringen. Ist kein optimales Gefühl oder kein schönes Gefühl, aber das musst du dann auch relativ schnell wegstecken. Also bei mir war das auch so, mittlerweile bin ich jetzt auch 31. Mit 22, 23 hatte ich da wahrscheinlich durch die ein oder andere Träne in der Dusche verdrückt, aber so ist es jetzt auch nicht mehr. Es geht darum, dass wir ein wichtiges Spiel verloren haben, dass wir in der ersten Halbzeit schlecht waren, dass man dann Umstellung machen kann. Ich glaube, die war auch nicht verkehrt an sich, die Umstellung auf eine Viererkette. Und da hat es mich jetzt in der Form erwischt, aber das ist dann für mich mittlerweile zum Glück spätestens am Morgen danach dann auch wieder vergessen und dann geht's weiter. Ich habe bei dem Trainer und auch beim Trainer davor bisher die Spiele gemacht, jedes Spiel gemacht und deswegen so einmal in der Halbzeit raus ist jetzt kein Weltuntergang für mich. Nee, aber schön fühlt sich's trotzdem mit an, ne? Da holt er drauf hinaus.
Ich bin dafür, dass es jetzt wieder komplett gemütlich wird. Und wir müssen erst mal fragen, wir sagen ja auch hin und wieder mal Schulle, dein Spitzname. Ja. Wie lange trägst du den schon? Wer hat dir den verpasst?
Boah, Schulle, es war tatsächlich Alexander Bugera in der U23 von Kaiserslautern. Da habe ich das erste Mal Schulle gehört. Und dann war das so ein bisschen hin und her. Ich hatte in Mannheim, beziehungsweise beim KSC in der Jugend, war es Mitch und das war es dann auch in Mannheim wieder. Und dann war es bei Viktoria Köln wieder Marcel Risse, der hat dann wieder Schulle aufgenommen. Und in Braunschweig war es auch Schulle. Also es geht so ein bisschen hin und her. Schulle ist eigentlich ist nicht verkehrt. Da komme ich mit beiden klar. Aber ja, Schulle hat sich auf jeden Fall durchgezogen, schon lange. Ich weiß, das ist ja schon ewig her, dass ich in Lautern in der 23 war. Ja.
Hey, Alexander Bugera, was ein Spieler ist. Ja.
Wahnsinn.
Da schlägt dein FCK-Herz wieder.
Herrlich, ja. Kurz Biografie kommt jetzt von Veggie. Aber gut, dass du die Zeit damals in Kaiserslautern schon ansprichst, denn wir haben eine Grußbotschaft von jemandem bekommen für dich, den du genau aus dieser Zeit kennst. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon denken, um wen es sich handelt.
Könnte, ja, ich kann es mir vorstellen.
Ja, tipp mal einmal.
Joe Reichert müsste es.
Sensationell getippt.
Müsste das tatsächlich sein.
Ihr beiden seid befreundet. Joe Reichert vom SSV Ulm hat uns eine Sprachnachricht geschickt und mal so ein bisschen was erzählt, was die meisten noch nicht wussten über Michael Schulz.
Hallo lieber Schulle und ganz liebe Grüße ans Team vom 4:3 Podcast von Magenta. Endlich mal ein würdiger Rahmen für dich, Schulle, der weltbeste Verteidiger, zu Gast beim weltbesten Podcast, den es gibt. Und ja, erzähl doch mal deiner Community von deiner Lieblingsdisziplin, den Ausdauerläufen. Wenn du es nicht erzählen willst, deshalb bin ich hier und werde euch da mal mitnehmen, wie das so abläuft, weil ich ja schon echt des Öfteren großes Glück hatte, mit dir einen Urlaub verbringen zu dürfen. Und ihr wisst ja, bei uns Profis ist Urlaub nicht Urlaub, sondern harte Arbeit, weil Sommer, Winterpause, da stehen die Ausdauerläufe auf dem Programm. Und deshalb, ja, muss ich dann, wenn ich mit Schulle im Urlaub bin, dann auch immer ins Fitness, um unsere Läufe durchzuziehen. Und ich kann euch mal erzählen, wie so eine Ausdauereinheit bei mir und Schulle in so einem Urlaub aussieht. Wenn wir dann zusammen mit mehr oder weniger Motivation aufs Laufband steigen, einfach jetzt, um den Lauf schnell hinter uns zu bringen, Dann ist es meistens so, wir fangen an zu laufen und Schulle verlässt dann so nach 10, 15 Minuten, jumpt auf einem Laufband, verlässt fluchtartig das Laufband und macht sich auf den Weg Richtung Klo. Und ich, während ich dann am Struggeln bin, meine Intervalle mache und auch völlig durch bin mit der Welt, muss dann noch nebenher Schulles Laufband verteidigen, weil andere Hotelgäste in der Zwischenzeit kommen und denken, dieses Laufband ist frei, aber ist es ja nicht, weil Schulle ist nur auf dem Klo. Und ich dann, während ich so am Laufen bin, am Struggeln bin, noch sagen, nein, 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 der kommt gleich wieder, der ist nur kurz aufs Klo. Und ja, das sind dann schon immer so Sachen, wo mir eigentlich so tierisch auf den Sack gehen, weil ich beim ersten Mal wusste ich gar nicht, wo er hingeht. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, so, er verarscht mich. Beim dritten und vierten Mal habe ich es dann akzeptiert und ja, kann euch trotzdem versichern, dass Schulle nach seiner kurzen Toilettenpause dann zurückkehrt und seinen Lauf gnadenlos durchzieht. Deshalb ist er auch so dieses Monster und ich bin stolz auf dich und ich kann dir versprechen, ich werde auch in unseren zukünftigen Urlauben um dein Laufband kämpfen, weil du es einfach verdient hast und ich bin wirklich stolz auf dich und ich bin mir ganz sicher, dass du dein Ziel erreichen wirst, euer Ziel erreichen werdet, den Klassenerhalt. Ja, mit wem, wenn ich mit dir, mit wem dann? Absoluter Vorzeigekapitän, der Fels in der Brandung. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße aus Ulm, dein Joe.
Ja, das ist frech. Das ist frech. Also, ich wusste am Anfang nicht, in welche Richtung der jetzt abbiegt, weil Ausdauerläufe, das, ja, ich bin jetzt auch kein Ausdauermonster oder kein Langläufer, ich wollte vielleicht, dass er darauf hinausgeht, aber die Abzweigung, die habe ich erstmal nicht kommen sehen. Ja. Gibt es dazu eine Frage oder lassen wir das jetzt einfach so stehen?
Du kannst darauf reagieren.
Also erstmal, Joe ist, ja, also Wahnsinn, wir haben 2 Jahre zusammen verbracht bei Kaiserslautern fast, also täglich sowieso im Training, aber auch außerhalb vom Platz. Es war schon eine coole Zeit und seitdem fast täglich im Kontakt. Und ja, wie gesagt, mittlerweile machen wir auch öfter mal einen Sommerurlaub zusammen oder verbringen da auch die freien Phasen der Saison zusammen. Da waren wir jetzt tatsächlich auf Kreta diesen Sommer und dann bei dem, also das ist kein Regelfall jetzt, nicht? Ich weiß, es kam jetzt wahrscheinlich so rüber, aber es kann, beim falschen Lauf, falsche Intervalle, ich weiß nicht, was es ist, da habe ich so ein bisschen nervösen Magen. Das ist einfach so, das muss ich zugeben. Und da musste er dieses Jahr, das hat auch ein bisschen länger gedauert, dieses Jahr, bei dem einen Intervalllauf, das waren so 1000 Meter Läufe oder sogar 1500 Meter Läufe, bekloppter Lauf auf jeden Fall. Und der ist ja eh schon unangenehm auf dem Laufband. Das Laufband, das macht dann auch noch was mit mir. Ich weiß nicht, ob es da, welche Vibrationen das dann sind, aber wie gesagt, es ist nicht jedes Mal so. Nur, dass wir das auch klar haben. Aber er musste jetzt, hat er schon 10, 15 Minuten, muss er da schon verteidigen. Das war auch, da war das Gym relativ voll an dem Tag und da war der ein oder andere auch verwundert, warum das Laufband da nicht besetzt werden darf. Aber na gut, er hat es hingekriegt. Ich konnte ansatzlos, ich musste nur auf der Polaruhr zwischendurch auch, musste ich Stopp drücken, weil sonst, ich muss ja die Aufzeichnungen der Läufer dann auch an den Athletiktrainer meistens schicken oder die können das einsehen. Also der hätte dann schon gesehen, dass ich da, oder hat dann schon gesehen, dass ich da Viertelstunde der Puls dann sich wieder ein bisschen beruhigt hat.
Bist du dir sicher? Vielleicht ist er ja noch höher gewesen.
Nee, da komme ich zu kurz, ganz gut zur Ruhe.
Aber es ehrt dich sehr, dass du dazu stehst und dass du nicht konterst und eine Geschichte aus dem Giftschrank über Joe Reichert jetzt hier auspackst.
Der war ja schon bei euch im Podcast, aber vielleicht, wenn er nochmal kommt, könnte er. Ja, wobei, hoffentlich
dann
kommt er
nicht zurück.
Ja, hoffentlich kommt er nicht mehr, hoffentlich bleibt er in der zweiten Liga, aber wenn dann könnte er mich mal nach einer Sprachnachricht fragen, dann gehe ich ins Detail.
Schulle, wir blicken mal nach vorne. Ihr spielt am Wochenende, das haben wir schon gesagt, gegen Hansa Rostock und zwar in ganz besonderen Trikots.
Jawohl.
RWE hat ein Sondertrikot herausgebracht anlässlich der Deutschen Meisterschaft 1955. Du hast es ja auch schon in Händen gehalten, gesehen.
Ich habe es griffbereit sogar. Zeig's doch mal die Kamera.
Gut gebrieft. Ich darf auch zeigen mittlerweile. Ich weiß ja gar nicht, wie das hier mal da abläuft mit diesem Sonder. So, genau.
Ehrlich.
Das also ist es. Classy kann man sagen, oder? Das ist, ja, von hinten.
Boah, guck mal, das ist komplett unterschrieben von der ganzen Mannschaft.
Das ist komplett unterschrieben, tatsächlich. Ist ein cooles Trikot. Fühlt sich auch vom Stoff ganz anders an als das Heimtrikot. Das ist nicht schlecht, ist gut. Ja,
ganz kurz.
Haben sie sich Mühe gegeben.
Ein schönes Trikot ist schon wichtig, auch fürs Wohlbefinden auf dem Platz, oder? Also ich merke es selber, man zieht sich ja gerne gut an oder hat man ein anderes Selbstbewusstsein. Kleidung ja, machen Leute.
Es ist ja in den letzten Jahren sowieso so ein neuer Hype um Fußballtrikots entstanden. Es ist ja ein Modepiece geworden. Wie ist denn das für einen Spieler? Wie wichtig ist euch das, was ihr für Trikots anhabt, jetzt mal abgesehen von der Funktionalität, sondern auch so vom Look? Also was macht das dann mit einem, wenn man dann wirklich mal so ein Sondertrikot auch trägt?
Also ich finde, das erstmal ist das richtig cool geworden. Das finde ich schon auch generell, ja, so das Trikot, man guckt sich das schon am Anfang der Saison sehr genau an und hat dann immer auch eine Meinung dazu. Da kommt es auf den Schnitt an, auf die Farbe an und die Zusammenstellung, ob die Hose auch die richtige Farbe hat und so weiter und so fort. Also ich finde auch, es ist schon cool, wenn es richtig gut sitzt, wenn der Stoff gut ist und die Farbe auch cool aussieht und so weiter. Das macht schon was. Den Fans ist es ja auch immer extrem wichtig und so soll es ja auch sein. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich habe es jetzt nur als Trikot selber gesehen, ohne die Hose und Stutzen. Ich weiß, glaube, die Hosen sind weiß dann und so. Das wird bestimmt echt ein cooler Tag am Sonntag. Also kann es einer werden, wenn wir das auf dem Platz dann auch so abliefern, wie wir es wollen. Aber wenn man sich wohl fühlt auf dem Platz, glaube, das hilft dann auch vielleicht mal ein halbes Prozent bei der Leistung, das stimmt.
Und jetzt ist es so, das ist ja käuflich zu erwerben, das Trikot. Ich glaube, ab Dienstag im Fanshop, wenn ich richtig zugehört habe,
gestern. Genau, genau.
Beim Gespräch mit Henrik Lerch, dem Pressesprecher. Und das Gute ist, dieses Trikot, was du uns mitgebracht hast, das können die Hörer unseres Podcasts gewinnen.
Wahnsinn.
So. Ja, nochmal hier.
Jede Woche ein neues Trikot. Aber das ist natürlich was ganz Besonderes. Was muss man dafür tun, Yannick?
Das überlegen wir uns noch. Aber jetzt lassen wir sie erstmal spielen.
Ja.
Lass sie spielen, wie ich gelernt habe bei der Sportschau. Lass sie spielen. Ja. Wir lassen sie spielen und dann werden wir das nächste Woche einmal aufgreifen und werden uns was überlegen.
Ja. Dankeschön auf jeden Fall. Super.
Du weißt, ihr habt eine große Vereinshistorie dann auf euren Schultern. Habt ihr sowieso immer, aber mit dem Trikot ja dann nochmal mehr.
Mit dem Trikot, ja, wenn man weiß, wofür es steht. Deutscher Meister, das ist schon 70 Jahre, ja, das ist schon. Wir haben auch einen Videospot dazu gedreht für Social Media und so weiter. Da war Willi Lippens dabei. Ist da schon sehr, sehr cool, so mit so jemandem zu sprechen. Der wusste auch noch Anekdoten und Stories aus der Zeit und das war schon cool. Otto Rehagel sieht man auch, der hat jetzt nichts mit der Meisterschaft von Essen zu tun. Den sieht man übrigens auch immer wieder in Essen. Also das ist schon ein Verein, mit dem sich viele identifizieren und die da ja die Rot-Weiß Essen im Herzen tragen, ja.
Dann sagen wir jetzt, ich danke Sie, Michael Schulz.
Jawohl, ja.
Freut uns auf das Wochenende, euch in den Trikots zu sehen. Vielen Dank für das Trikot, das wir dann nächste Woche verlosen. Da denken wir uns was aus, ne, Yannick?
Ja.
Und cool. Wir sehen uns dann bald im Stadion wieder. Schulle, vielen Dank, liebe Grüße.
Und jetzt liebe ab auf Grüße Toilette. Zurück.
Danke. Servus. Nee, mit euch war entspannt, auf dem Laufband ist schlimmer. Gut, also danke euch.
Danke, Schulle.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Wir werden hier noch so einem richtigen Trikot-Umschlagplatz.
Ja.
Ja.
Ne? Wahnsinn. Denn wir haben ja, wollen wir das schnell noch dann machen?
Ja klar, oder? Jetzt sind wir ja erst, also wir haben jetzt schon sehr überzogen, aber ist dann halt so.
Ja, die nachfolgenden Sendungen warten sich ja gerne. Ja, wir haben letzte Woche ja ein Trikot von den Münchner Löwen verlost und haben euch aufgefordert zu schreiben oder uns eine Nachricht zu schicken. Wer sind denn alle deutschen Europapokalfinalteilnehmer? Veggi, 15 waren es an der Zahl?
15 waren es, ganz genau. 9 Sieger, 6 Finalisten.
Und weil die Münchner Löwen natürlich auch dazu gehören. Und ihr habt, also wahnsinnig viele haben geschrieben und wahnsinnig viele Richtige waren auch dabei. Wir mussten dann
vor allem Sprachnachrichten ohne Ende.
Genau. Und wir haben dann mehr oder weniger ausgelost und der Gewinner ist Robert. Robert bekommt das von Jesper Verlaat ja auch unterschriebene Löwentrikot in Blütenweiß. Und hier ist seine Sprachnachricht dazu.
Ja, servus, 4:3 Team. Hier spricht der Robert aus Landshut. Und ich möchte gern auf euren Call zum Jesper Verlaat-Trikot antworten. Und natürlich habt ihr vollkommen recht, der großartige TSV München von 1860 war im Europapokalfinale leider vor meiner Zeit. Aber neben meinem zweiten Verein, nämlich die Daumen drücke, dem HSV, sind da noch die Ostclubs aus Jena, Lok Leipzig und Magdeburg. Des Weiteren Schalke, Düsseldorf, Bremen, Gladbach, Stuttgart, Leverkusen, Dortmund, der FC und Eintracht Frankfurt als erster Teilnehmer. Soweit ich weiß, sind es nur 14. Ich komme aber partout auch nicht auf einen 15. Somit konnt ihr wahrscheinlich nicht ganz lösen. 14 Vereine, viele Grüße, euer treuer Hörer. Ciao, ciao, euer Robert.
Überragend.
Ja, ich glaube, wir nehmen ihm an dieser Stelle ab, dass er den 15. Verein durchaus kennt, nämlich einen gewissen FC Bayern München, der, glaube ich, ja auch sogar ein paar Mal gewonnen hat, dass er als Löwenfan es aber nicht übers Herz bringt.
Aber wer so viel Humor hat, ja, der hat dieses Trikot auch verdient.
Also das war wirklich sehr, sehr subtil, hat mir sehr gut gefallen.
Trikot wird verpackt, wird verschickt und geht dann zu Robert. So, was haben wir noch auf der Liste? Es ist ja noch sehr lang,
ja, wir sind jetzt im Abstiegskampf. Wir waren ja am Samstag an der Bremer Brücke. Wir sind ja jetzt schon bei den Löwen, Weggy, und dann kannst du gerne auch einmal erzählen, wie es so war. Bremer Brücke 1-0, Simakala, Stichwort Unterschiedsspieler.
Ja, was ich da bemerkenswert fand, dass die Mitspieler, also Müller in der Halbzeit, der ja gesperrt war, und auch Gnase nachher gesagt haben, dass Simakala immer Teil der Truppe war, sich nicht zurückgezogen hat, auch immer in der WhatsApp-Gruppe aktiv war. Das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Er hatte den Torriecher. Glücklicher Sieg für Osnabrück, würde ich sagen. Die Löwen von allen Daten, Spielanteilen mindestens auf Augenhöhe. Das war eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Glöckner war auch richtig angefressen, weil der dann auch sagt, wir dürfen das jetzt hier nicht ausschleifen lassen. Wir brauchen noch Punkte. Das ist ja immer dann so, wenn du 10 aus 4 geholt hast, so ein bisschen die Gefahr. Und Osnabrück, die haben ein brutales Programm jetzt in der englischen Woche. Davor hat Antwerpen auch schon gewarnt, bleiben aber trotzdem die beste Rückrundenmannschaft. Von draußen 1500 Löwenfans da, ich meine, mittags um 2 in Osnabrück, das ist auch aller Ehren wert. Ja, war ein schönes Erlebnis mit einem Ergebnis, das nicht ganz dem Spielverlauf entsprochen hat.
Ja, Simakala ist natürlich eine crazy Geschichte. Ne? Also ist da wochenlang außen vor, kommt ja rein wegen einer Verletzung und macht dann nach 6 Minuten das Tor. Sind das die Geschichten, die der Fußball schreibt?
Das wäre angebracht an dem Tag. Ja, erste Mal Startelf dann auch in diesem Jahr. Nur 8 Minuten gespielt, 2025.
Und ist trotzdem der Top-Torjäger, ne?
Ja, das ist verrückt. Vor allem hätte man ja auch gedacht, also muss man ja mal sagen, so wie, also Antwerpen ist ja total fair. Ne? Es zählt ja Trainingsleistung und wir sind nicht beim Training dabei, aber anscheinend waren andere besser, haben andere intensiver trainiert, bessere Laufwerte vielleicht. Vielleicht passen auch andere besser zum Spiel und er wird jetzt reingeschmissen in diesem Spiel. Er hätte sich ja auch in den letzten Wochen dann wirklich auch, also trotz Reaktionen sagen können, ja gut, dann halt ohne mich, versucht es halt ohne mich. Ne? Aber so war es ja anscheinend nicht. Jetzt kommt er, hat seine Chance genutzt, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn er nächstes Spiel wieder auf der Bank sitzt, wenn Müller wieder
dabei überhaupt.
Ist. Ne? Genau, wenn überhaupt.
Ja. Ja, das ist verrückt. Und so hält man natürlich alle warm, alle heiß. Er braucht auch alle. Also selten hat ein Fall gezeigt im Fußball, dass man alle braucht, wie der am Wochenende mit dem VfL Osnabrück. Und Simakala hatte einfach auch eine Extraklasse, das muss man sagen. Ich will jetzt nicht von der Geschichte erzählen, dass sein Trikot
hängt ja im Borussia-Park, oder?
neben dem von Marc-André ter Stegen. Aber es ist ja so, er hat eine Extraklasse in den letzten, oder nachdem er den VfL Osnabrück in die zweite Liga geschossen hat, hatte er eine schwere Zeit. Ich glaube, das Kiel-Ding war jetzt suboptimal. Dann Kaiserslautern, das war suboptimal. Dann zurück da, wo er stark war, am stärksten ever. Das war sicherlich richtig und das zeigen ja auch seine Werte, dass dann natürlich alles so drumherum ein bisschen schlecht läuft und der Trainer andere Ideen hat, das ist im Fußball nun mal so. Was mir dann wirklich imponiert schlussendlich ist das, was du gerade gesagt hast, dass er dann wirklich sagt, okay, dann nehme ich das an, dann bleibe ich weiter dabei, ich pushe und wenn ich komme, dann versuche ich mein Bestes und das hat er gemacht und dafür Hut ab.
Vor allem saß er auf der Tribüne, ne? Das darf man ja auch nicht. Also Tribüne ist ja was anderes als Bank. Also das ist ja wirklich dann so, ja, wir brauchen dich gar nicht. So, okay.
Ich glaube, als Fußballer ein brutales Gefühl. Also dann das Gefühl, da kriegst du ja, das hast du ja manchmal nur so fiktiv, aber da kriegst du ja wirklich gesagt, ich brauche dich nicht. Ne? Sieh zu, dass du Land gewinnst.
Und dann gab es da noch ein anderes Spiel im Abstiegskampf, das jetzt, glaube ich, wirklich vorentscheidend war für die Spielvereinigung Unterhaching. Die verliert zu Hause gegen Aachen mit 0-2. Und ich glaube, in Unterhaching wissen sie es jetzt alle auch selber, das wird jetzt so enden, dass sie absteigen in die Regionalliga. Aber es ist ja sowieso gerade sehr viel Getöse rund um die Spielvereinigung Unterhaching. Aktueller Trainer ist eben Sven Bender nach der Entlassung von Heiko Herrlich. Und der hat nach dem Spiel das zu uns gesagt.
Es geht darum, dass wir alle Fußballer sind und Spiele gewinnen wollen. Und das Gefühl eines Sieges, das glaube ich, sollte man sich immer wieder hochholen. Und ich habe Ihnen auch vorher gesagt, wir sind nicht mehr allzu lange zusammen. Und auch aus der Saison kann man irgendwann mal was mitnehmen. Vielleicht der ein oder andere für eine weitere Karriere oder für einen späteren Zeitpunkt in der Karriere, wo er sich vielleicht nochmal zurückerinnert und sagt, hey, wir haben echt keine gute Saison gespielt, aber am Schluss war irgendwas da, was nochmal gekommen ist. Und ja, jeder muss vielleicht auch kleine Ziele setzen und wenn es halt wirklich einfach nur dieser eine Sieg mal ist, den man für sein eigenes Gefühl holen will.
Gute Worte.
Ja, absolut. Finde ich bemerkenswert von Bender. Habe ich so auch eigentlich noch nie gehört in der vergleichbaren Situation.
Aber ich finde, Unterhaching muss schon insgesamt ein bisschen aufpassen, um nicht auch die ganze Reputation des netten kleinen Vorortclubs zu verspielen. Da sind zu viele Sachen in den letzten Jahren gelaufen, die einfach nicht gut sind. Angefangen von, dass es immer wieder Beschwerden über Verträge gab und Spieler, die sich nicht committed haben, die gehen dann direkt auf die Tribüne. Und dann das mit dem Sicherheitskonzept. Und wenn man sich ein bisschen unterhält mit Leuten im Umfeld, ging es ja wirklich darum, dass Heiko Herrlich Marco Schwabel auf die Bank setzen wollte, beziehungsweise gar nicht zum Pokalspiel mitnehmen wollte nach Bamberg, weil er gegen 60 schlecht gespielt hat. Und wenn das dann am Ende daraus gipfelt, dass der Trainer dann rausfliegt, wo es erst noch hieß, wir können uns auch vorstellen, dass der vierte Liga macht, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn der Ruch kommt, oh, das hat ein Geschmäckle. Der Präsidentensohn, der auch Sportverantwortlicher ist, spielt schlecht, der Trainer nimmt ihn raus und dann musst du deine Papiere zusammensuchen. Ich finde, das macht gerade keinen guten Eindruck in Unterhaching.
Diesen Disput hat man ja sogar gesehen. Also der war ersichtlich für die Leute da im Stadion nach dem 60-Spiel. Und selbst wenn Marco Schwabel jetzt sagt, das war nicht der Grund, sondern verschiedene Auffassungen. Also was sind denn verschiedene Auffassungen? Also so viel wie ich gehört habe, wollte man sogar darüber reden, auch in der Regionalliga zusammenzuarbeiten, Herrlich und Unterhaching. Und das sind natürlich jetzt nur Spekulationen, aber das sind sie selber schuld, dass man diese Spekulationen hier haben kann oder wie sagt man, dass man darüber spekulieren kann. Es sieht schon so aus, dass man offensichtlich nicht den Spieler / Sportdirektor irgendwie sanktionieren kann nach klarer schlechter Leistung, ohne dass du am Ende die Quittung dafür bekommst. Und das hat ja schon, also vielleicht gibt es sowas in der Landesliga oder sowas. Also das hat mit Profifußball dann natürlich ganz wenig bis überhaupt nichts zu tun.
Manni Schwabel hat im Vorlauf am Wochenende nochmal so durchscheinen lassen, dass auch vor allem die Vorbereitung auf das Landespokalspiel gegen Bamberg da entscheidend war, weil dieses Spiel ist ja für Unterhaching eminent wichtig, weil die Teilnahme am DFB-Pokal, wissen wir ja alle, wie viel Geld das bringt, und da war anscheinend war man anscheinend konträrer Meinung.
Aber da will ich auch mal ganz klar fragen, natürlich eminent wichtig, klar, aber wie viel Geld hat Unterhaching eigentlich in den letzten Jahren verdient? Ablösesummen, dann gibt es diesen Vertrag, diese Zusammenarbeit mit dem FC Bayern. Also das muss doch irgendwie Geld in die Kassen gespült haben von den Millionen Adeyemi und Co.
Nico Mantel.
Ne, Nico Mantel, dann sind die nicht sogar an die Börse gegangen und sowas. Also wo ist das Geld, frage ich mich.
Gut, vielleicht haben sie in der Börse investiert, aber das ist natürlich eine absolut richtige Frage. Und ich muss ehrlich sagen, man kann sicherlich bei Heiko Herrlich auch geteilter Meinung sein über seine Trainerkarriere. Aber dass Heiko Herrlich ein Spiel abschenkt und nicht akribisch vorbereitet, das gibt's einfach nicht. Der ist nämlich eher manchmal zu akribisch gewesen. Also das hat wirklich ein fieses Beigeschmäckle.
Also wie auch immer dann schlussendlich unterm Strich, ich meine, das würde ich zu 100% so unterschreiben, aber wie am Ende schlussendlich das so zustande gekommen ist. Eine Sache ist ganz klar, Schwabel, sowohl Senior als auch Junior und der gesamte Verein, Spielverein in Unterhaching, kommen in dieser Situation richtig schlecht weg. Und da sollte man auch nicht jetzt in der Öffentlichkeit irgendwelche Ausreden oder sagen das und das, sondern man sollte jetzt mal ganz klar sagen, wie soll das hier in Zukunft weitergehen. Wir haben Unterhaching immer uns angeschaut und gedacht, geil, okay, Unterberger zum Beispiel, eigene Leute rausbringen. Es gab immer wieder Irrungen und Wirrungen, ja, Gehälter zu spät gezahlt, dann ist der Torwart Trainer und was weiß ich nicht alles. Die ganzen Geschichten brauchen wir jetzt nicht alles, aber da gibt es immer wieder Brandherde, so kleine. Sie schaffen es natürlich aufgrund, dass sich die Medien in München mit anderen Dingen beschäftigen, dass das auch immer so ein bisschen unterm Teppich bleibt. Aber wenn die Gangart in Zukunft diese ist, dann wird es sportlich natürlich schwierig und dann kann es auch passieren, dass die Spielvereinigung Unterhaching auf Jahre uninteressant wird für den Profifußball und dass sie sowieso Schwierigkeiten haben, auch im Profifußball neue Fans zu generieren und sowas. Das zeigt der Ist-Zustand. Sollte jetzt auch noch sowas dazukommen, dass die Leute denken, hör mal zu, hier wird sowieso von der Hand in den Mund und was weiß ich nicht alles, was für Entscheidungen getroffen werden und welche Strukturen da herrschen, dann kann das auch sein, dass die Spielvereinigung Unterhaching über kurz oder lang total irrelevant wird im deutschen Fußball. Und da sollte man lieber gestern als morgen drüber nachdenken und da mal erste Schritte einleiten.
Vielleicht zum Schluss dann noch über einen Satz zu Sven Bender. Da haben Sie jetzt natürlich einen Trainer, der erstens mal hochsympathisch ist, der ein hohes Ansehen genießt und wo, glaube ich, alle sich vorstellen können, dass man da auch einfach längerfristig zusammenarbeitet. Das Problem ist, ihm fehlt aktuell noch die Lizenz. Das kennt man, das war bei Unterberger ja genauso, da hat man dann die Strafe gezahlt. Wie sollte man es jetzt lösen? Also ich meine, er darf bis Mitte April, 8. April oder so, darf er theoretisch noch auf der Bank sitzen und dann muss irgendwie...
Also Strafe werden sie nicht mehr zahlen. Also offensichtlich gibt es ja kein Geld. Da werden die jetzt nicht noch für die letzten, wo sie absteigen, keine Ahnung, wer da jetzt kommt. Vielleicht so ein Press.
Jürgen Press.
Jürgen Press, der ehemalige KFC Uerdingen-Cheftrainer.
Na gut, der hat immerhin den Bananenflanker-Cup gewonnen.
Genau. Und danach erfolgreich zurückgetreten. Bitte liken.
Mit Reisinger damals, ne? Oder?
In Uerdingen, ja.
Ja, ja.
Ja. Das ist was skurril.
Also wenn in der dritten Liga, wenn in der dritten Liga jemand einen Trainerschein braucht, dann wird Jürgen Press angerufen, oder?
Das Kapitel Unterhaching geht sicherlich noch ein bisschen weiter, aber dass sie absteigen, ist klar. Nicht? Das sind 18 Punkte, die können rechnerisch dann schon wahrscheinlich am nächsten oder übernächsten Spieltag.
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht, aber also sie gehen ja schon selber davon aus, dass sie absteigen. Wichtig wird natürlich sein, dass der Wettbewerb nicht verwässert wird, ne? Dass man trotzdem bis zum Ende, was Herr Bender auch gesagt hat jetzt nach dem Spiel, dass sie einfach noch wettbewerbsfähig bleiben, dass sie alles dafür geben werden, auch unangenehm zu sein für alle anderen. Das sind sie auch einfach auch der Liga dann auch schuldig. Ne?
Apropos wettbewerbsfähig, das sind wir, wenn es hier rumgeht.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Geil auch Deutsche. Was denken Sie?
Die Frage der Woche kommt von euch aus der Community. Eine Frage rund um den Fußball. Ihr könnt uns die schicken per WhatsApp-Sprachnachricht auf unser 4:3-Handy. Nummer steht in den Shownotes. Wir vier kennen diese Frage wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie hier abspielen, nicht. Wir haben das noch nie gehört. Wird von der Redaktion im Hintergrund, von der 200-Mann-starken Redaktion im Hintergrund, wird die sorgfältig ausgesucht, uns hingelegt und wir hören sie dann. Und hier kommt die Frage der Woche für heute.
Ja, hallo, mein Name ist Gregor. Ich habe mir gerade euren Podcast angehört, da ging es um Rot-Weiß Essen und auch wenn das für mich nicht die richtige Antwort ist, geht es irgendwie auch um Rot-Weiß, aber es geht um einen bestimmten Umstand. Bin ich mal gespannt, ob ihr das wisst. Ich bin jetzt 64 Jahre alt und ich muss so um die 10 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Bin ich mit ein paar Kollegen zum Stadion an der Hafenstraße gegangen und wir hatten irgendwie vor, über den Zaun zu klettern, weil wir kein Geld hatten. Aber wir haben gehört, da wird haben auch gesehen im Fernsehen bei Länderspielen, da wird auf Rasen gespielt und wir kannten immer nur Ascheplätze. Und dann wollten wir da hin und dann sind wir ums Stadion rumgelaufen und haben es irgendwie nicht geschafft, reinzukommen. Und kurz bevor wir da gehen wollten, gingen die Tore auf und wir konnten einfach so rein. Ich weiß noch, wie ich so Stufen hochgegangen bin und konnte dann über einen so einen Grat hinweg gucken und sah dann ins Stadion und sah diesen grünen Rasen im Ruhrgebiet. Zu der Zeit wirklich alles grau. Das war sagenhaft, so eine Wiese zu sehen. Und dann lief auf einmal Paul Breitner daher. Meine Frage lautet, welchem Umstand habe ich zu verdanken oder haben wir zu verdanken, dass ich das Spiel dann doch noch sehen konnte?
Boah. Und wie hießen die Freunde, mit denen er da war?
Also er fragt danach, warum Paul Breitner in dem Stadion aufgelaufen ist.
Genau, mit seiner Mannschaft. Er hat gesagt, er ist jetzt 64, er war ungefähr 10, also ist es ja ungefähr 1970 oder so rum.
70er Jahre.
Genau.
Okay.
Paul Breitner, 70er Jahre, wahrscheinlich Eintracht Braunschweig, Leggy?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, weil wenn du die Tore aufmachst, dann kann es ja eigentlich nur so sein, war es jetzt... Ein Spielabbruch wäre das Schlimmste. War es ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft? Vielleicht nach der WM, nach dem WM-Sieg 74, dass sie dann die Tore irgendwann aufgemacht haben und auch keiner mehr so schlimm kontrolliert hat? Weil Paul Breitner hat ja, bis Mitte der 70er bei den Bayern gespielt. Also das kann nicht mit Braunschweig gewesen sein, wenn er 10 war.
Das heißt, er hat irgendein Bayern-Spiel gesehen?
War es Pokalspiel?
War es ein Pokalfinale im Ruhrgebiet?
Nee, Pokalfinale in
Essen. Moment, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz sagen, er ist 64 Jahre alt, das heißt, er ist geboren um 1960. Er war 10, dann war es 1970, wir haben die Bayern noch keinen Europapokal gewonnen und Paul Breitner war, glaube ich, sogar noch zum Beginn seiner Karriere. Also wenn diese Zeitangaben hier stimmen.
Ja, aber welcher Umstand ist dann da...
Was ist da passiert?
Also er hat, ich will das nur noch mal sagen, der ist nach dem WM-Triumph ist er zu Real Madrid gegangen. Also wenn das Anfang der 70er war und er hat Paul Breitner gesehen, dann muss der mit den Bayern oder mit der Nationalmannschaft da gewesen sein.
Okay.
Aber wo?
Das war doch Hafenstraße, meint er doch.
Hat er nie erwähnt. Doch,
das hat er doch gesagt.
Hafenstraße, doch, genau. Ja, okay. Grüner Rasen, ja. Hafenstraße, ja, 70er Jahre. Ja,
Pokalspiel dann. Dann
Pokalspiel warum, gegen die Bayern.
Tore auf, weil...
Weil man das damals auch so gemacht hat.
Es war so proppevoll. Ich meine, damals am Bückeberg waren ja auch 100.000 auf einmal, ne, bei solchen Spielen, obwohl da nur 34 reinpassten. Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, oder es kann ja manchmal, gibt es ja so Spiele, da, aber ein Abschiedsspiel, da wird Paul Breitner nicht teilgenommen haben.
Was ist denn mit so einem Vorbereitungsspiel wie damals Meppen gegen, Barcelona mit Maradona? Mit Maradona? Genau.
Oder kann es sogar eventuell sein, 72 waren ja Olympische Spiele in Deutschland.
München? In München.
Ja, in München, genau. Aber vielleicht ein Vorbereitungsspiel für die Olympia-Auswahl. Oder aber, ich glaube, dass die Spiele während der Olympia 72 nicht nur in München stattgefunden haben, sondern auch in anderen Stadien in der Republik. Das gibt's ja immer mal wieder. Das gab's ja jetzt zum Beispiel in Paris beim Fußball auch, dass die Vorrunde in Lens oder sowas stattgefunden hat.
Aber warum sagte er dann rot-weiß? Kann das gegen ein rot-weißes Team gewesen sein?
Boah, da müsste man jetzt mal die Vorrunde gucken. 72, wo Deutschland bei Olympia gespielt hat. Das dürfte man, glaube ich, sogar dann jetzt rauszubekommen. Ich bin gerade überlegen, ob Paul Breitner Bundeswehrauswahl gespielt hat, aber der war immer so links mit seinen Ansichten, mit Mao und sowas, der war sicher gar nicht bei der Bundeswehr.
Also ich glaube, er hat uns geschlagen.
Wenn wir jetzt anfangen zu googeln, ist es ja auch Wettbewerbsverzerrung. Ja. Also insofern sollten wir uns jetzt mal die Antwort anhören und wirklich, ich bin gespannt.
Antwort. Ja, wie wir nachher erfahren haben, war es so, dass damals immer zur zweiten Halbzeit, und das muss wohl deutschlandweit gewesen sein, immer zur zweiten Halbzeit die Stadiontore aufgemacht wurden und man konnte dann einfach noch, ohne Eintritt zu zahlen, ins Stadion kommen. Ihr macht einen tollen Job, macht weiter so, vielen Dank, bis dann, ciao.
Ach, das war die Frage. Das ist die Antwort. Es ging gar nicht um das Spiel, sondern es ging darum, dass man ins Stadion durfte.
Welches Spiel?
Okay,
ja, aber dann stimmt ja, ich habe ja vorhin gesagt, man hat das Tor aufgemacht, weil man das damals so gemacht hat, habe ich gesagt, so als Gag.
Damit haben wir die Antwort gegeben. Ja. Wir sind nur weiterhin ungeschlagen. Ja, aber das dachte ich, jetzt kommt, warum, wieso, weshalb.
Nein, vor allen Dingen hat er ja auch gesagt, es hat was mit Rot-Weiß zu tun. Ich habe das so verstanden, dass Paul Breitner irgendwie in Rot-Weiß oder so gespielt hat oder gegen einen Gegner, dann war es wahrscheinlich Essen gegen die Bayern Anfang der 70er.
Veggie hat auf jeden Fall recht, die Austragungsorte von München 72, die Olympischen Spiele waren nicht nur München, sondern auch Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg, Passau und Regensburg.
Aber nicht Essen.
Naja, deswegen. Gut, aber trotzdem. Er sagt, er war 10, wir müssen uns ja auf die Angaben auch verlassen. Dann war es ein Bundesligaspiel mit Essen gegen die Bayern, aber es ging ja gar nicht um das Spiel, sondern darum, dass die das Stadion aufgemacht haben.
Ja.
Früher gab es auch eine Schiedsrichterkarte für 5 Mark.
Ich bin auch noch damals umsonst in Bückeberg gegangen zur zweiten Hälfte. Also das war sogar noch dann, was war das? 2000 Schieß mich tot, gab es das wohl auch noch.
Also
das
schöne Anekdote, finde ich schön, wie er das erzählt hat, dieser graue und der grüne Rasen, deshalb vielen Dank. Aber das Urteil geht vor den Kass. Also das können wir jetzt so noch nicht bewerten.
Wir bleiben ungeschlagen.
Da gab es viele Blendgranaten mit Breitner und Co.
Aber wir sind einmal schön abgetaucht in die Fußballvergangenheit und gucken jetzt aber wieder in die Fußballzukunft, beziehungsweise so weit ist es gar nicht mehr hin. Bis Dienstagabend, DFB-Pokal-Halbfinale, Arminia Bielefeld gegen den Doublesieger Bayer Leverkusen. Wir werden ja zu dritt vor Ort sein. Veggie kann leider nicht, aber Yannick, Strassi und ich, wir sind da und feuern natürlich die Arminia an.
Natürlich, wir machen den ganzen Fanshop leer kaufen und dann sitzen wir da mit Klatschpappe auf der Tribüne.
Bitteschön. Ja, wird ein tolles Spiel. Also es wird das Spiel der Spiele. Kaffe Europa hat ja schon gesagt, wir haben auf, egal wie es ausgeht, entweder feiern wir den Finaleinzug oder die Arminia fürs Halbfinale. Das finde ich eine richtig gute Einstellung. Wie hoch ist die Chance? 0,1%.
Dazu habe ich eine Statistik mitgebracht.
Ja.
Und zwar muss die Arminia hoffen, dass es ins Elfmeterschießen geht, denn Bielefelds DFB-Pokalbilanz im Elfmeterschießen ist so, 11-mal haben sie ein Elfmeterschießen bestritten, 8-mal gewonnen.
Ja,
das ist gut. Und Leverkusen hat, glaube ich, nur eine 50%-Quote bei Elfmeterschießen im Pokal.
Kersken hält die Arminia nach Berlin.
Ja, einfach schön. Also 4-mal Halbfinale jetzt schon für die Arminia. Noch nie ins Finale gekommen. Das ist natürlich jetzt auch mal ein Anreiz. Und das wäre natürlich schon Wahnsinn. Vor allem, wenn man auch bedenkt, wie viele Pflichtspiele die Arminia auch schon gemacht hat in dieser Saison. Ich glaube, sie könnten, wenn es denn mit der Relegation auch klappt und dem Pokalfinale und dem Landespokalfinale, das wollen wir gar nicht alles aufdröseln, aber das ist dann schon irgendwie 52, 53 Spiele am Ende der Saison, ist dann schon heftig. Aber jetzt erstmal Dienstag und ja.
Wir verabschieden uns aus der Sendung gleich mit ein paar Grußbotschaften von Bielefelder Legenden. Die werden gleich nochmal die Daumen drücken. Vorher können wir uns ja aber verabschieden und sagen, wo wir uns dann danach wiedersehen. Wir bleiben Bielefelder treu, Yannick. Wir sind genau. Dann am Samstag in Aachen, wenn die Arminia dann bei der Alemannia spielt.
Mit den Sitzschalen, halten wir.
Wir sind in Hannover gegen Dresden am Freitagabend.
Und Sonntag noch bei Essen gegen Rostock.
Gut verteilt die Runde. Und dann sehen wir uns alle wieder.
Nächste Woche. In alter Frische oder in neuer Frische, je nachdem. Und jetzt zum Abschluss nochmal Grußbotschaften von Arminia-Legenden. Fabian Klos ist dabei, Thomas Helmer, Norbert Meyer, Jörg Böhme und Ansgar Brinkmann. Alle gucken auf das Halbfinale Bielefeld-Leverkusen. Und wir drücken auch die Daumen und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschö. Ciao.
Hi, hier ist Fabi Klos. Und meine Arminia schafft das Wunder, weil Xabi Alonso immer noch sieglos ist bei uns in der Schüco Arena auf der Alm. Also, auf geht's.
So, ihr Lieben, hier ist Thomas Helmer. Ich habe mein erstes Spiel für Arminia Bielefeld 1900. Es war 5 Uhr Nacht, macht man denn. Und zwar auf Schalke. Haushoch verloren, aber das wird der Arminia jetzt nicht passieren. Im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Warum kommt der Arminia ins Finale? Ganz einfach. Es gibt ein neues Sprichwort. Kennt ihr das schon? Nicht aller guten Dinge sind 3, sondern 4. Bayer Leverkusen ist der 4. Bundesligist, der auf der Alm leider strauchelt. Oder Gott sei Dank. In diesem Sinne, toi, 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 alles Gute. Ihr packt das.
Hallo zusammen, hier spricht Norbert Meyer. Als ehemaliger Bielefelder Trainer und auch Pokal-Halbfinalist glaube ich an eine sehr gute Chance der Arminia für das Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Spielt einen so herzerfrischenden und mutigen Fußball, wie ihr das in den Runden zuvor immer wieder getan habt. Respekt ja, Angst nein und holt euch dieses begeisterungsfähige Arminia-Publikum auf eure Seite. Dann kann die große Sensation gelingen und sie wird dann gelingen. Ich drücke beide Daumen.
Liebe Arminia-Fans, ihr seid der 12. Mann und mit eurem Ostwestfalen-Power werdet ihr die Mannschaft ins Finale nach Berlin bekleiden. Alles Gute für euch.
Ja, hallo, Ansgar Brinkmann mein Name und natürlich freue ich mich auf diesen Kracher DFB-Pokal-Halbfinale in Bielefeld auf der Alm. Mir fehlt aktuell die Fantasie, wie wir jetzt Frimpong, Xabi Alonso und Co. Schlagen können, aber wir werden es versuchen in Bielefeld.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Keine Einschätzung.